Servus zusammen. Ihr hört den Podcast BRKLV. Hier geht es im Großen und Ganzen um die Landesversammlung des Bayerischen Roten Kreuzes. Ich heiße Martin Krumshoff und bin euer Gastgeber. Am 4. Dezember 2021 findet die nächste Landesversammlung statt. Rund 400 Delegierte aus ganz Bayern kommen dafür diesmal nach München. Die Details zur Landesversammlung haben wir in der Folge Servus BRKLV, aber auch in der Folge Theorie und Praxis besprochen. Außerdem habe ich mit Menschen gesprochen, die für ein Amt auf Landesebene kandidieren. Und so eine Folge hört ihr heute. Denn alle 4 Jahre ist im Roten Kreuz Wahljahr. So auch in diesem Jahr. Die Details zu den Rubriken und Rahmenbedingungen der Gespräche sowie weitere Notizen zu dieser Folge findet ihr auf brklv.insohr.de. Nur noch ein Hinweis zur Dauer der Gespräche. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Gespräche teilweise sehr lang sind und dass zwischen Veröffentlichung und Landesversammlung nicht viel Zeit ist. Aber mir war wichtig, dass die Kandidierenden ausführlich zu Wort kommen können, denn in der Landesversammlung hatten sie in der Vergangenheit nur wenige Minuten Zeit, sich vorzustellen. Bevor es mit dem heutigen Gespräch losgeht, möchte ich noch Danke sagen. Danke an die Kandidierenden, die sich darauf eingelassen haben und sich den Fragen gestellt haben. Danke an die HörerInnen, die meinem Aufruf gefolgt sind und Fragen eingereicht haben, konkret an Jasmin, Nicolas Stamu, Franz Bachmann, Paul Polüfka und Gabriel Bücherl. Und natürlich danke an euch alle fürs Zuhören. Und falls ihr Feedback für mich habt, meldet euch gerne per Mail unter brklv@insohr.de. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Donnerstag, der 18.11.2021 und ich freue mich auf meine heutige Gästin. Sie ist 1958 in Kaufbeuren geboren. Nach der mittleren Reife machte sie eine Lehre zur Bankkauffrau. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwerpunkt Milchviehhaltung. Sie hat einen Forstbetrieb aufgebaut und sie ist Politikerin. Seit 1995 ist sie in der CSU. Sie ist im Landkreis Ostallgäu Kreisrätin, stellvertretende Landrätin und Kreisvorsitzende der CSU im Ostallgäu. Seit 2003 ist sie Mitglied des Bayerischen Landtags und dort aktuell Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr. Außerdem ist sie Mitglied im Präsidium. Und sie ist Mitglied des Medienrats der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien, kurz BLM, und sie ist Beirätin der Lechwerke AG. Im Roten Kreuz ist sie die amtierende Vorsitzende des Bezirksverband Schwaben und damit Mitglied im Landesvorstand. Am 4. Dezember 2021 will sie Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes werden. Herzlich willkommen, Angelika Schorer.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich heute da sein darf und vor allem, dass wir ein interessantes Gespräch führen.
So, jetzt als erstes frage ich dich, stimmte das denn alles, was ich gerade aufgezählt habe?
Ja, es gibt noch eine Vielfalt. Ein Teil hat sich verändert. Wir haben unseren Betrieb an die junge Generation abgegeben. Wir haben unseren Gewerbebetrieb und den landwirtschaftlichen Betrieb abgegeben. Und es ist auch wichtig, dass junge Menschen wieder Möglichkeit bekommen, sich zu entfalten, neue Ideen zu entwickeln. Was vergessen wurde, dass ich ja immer noch mit dem gleichen Mann verheiratet bin und dass ich 4 erwachsene Kinder habe, die alle nicht nur aus dem Haus, sondern die auch Familie haben. Und es ist auch schön zu sehen, wie sich die Jugend dann entwickelt und was jetzt auch die Themen der Jugend sind.
Ja, du hast mir eine Frage vorweggenommen, weil nämlich nach stimmte das alles, wäre jetzt gekommen, was fehlte noch? Deswegen würde ich vielleicht nachsetzen und fragen, was müssen wir vielleicht noch über dich wissen, was jetzt in der Liste, in der Aufzählung nicht dabei war, aber was vielleicht interessant zu dir oder deiner Person ist?
Tja, dass ich immer für Herausforderungen offen war im eigenen Betrieb. Man sieht es schon an meiner Vita, dass mein Mann und ich da wirklich auch vieles nicht nur aufgebaut haben, sondern wenn die Zeit reif war, dann auch angepackt haben. Neue Geschäftsfelder. Und so haben wir das auch bei unseren Kindern gesehen, wie sie sich entwickelt haben, wie sie sich entschieden haben. Ich glaube, da muss man miteinander einen Weg gehen. Und somit habe ich viel im Leben gelernt. Mit heute nicht erwähnt, war auch, dass ich im sozialen Bereich nicht nur im Bayerischen Roten Kreuz aktiv war. Ich war zum Beispiel von Anfang an in der bäuerlichen Familienberatung in der Diözese Augsburg hier nicht nur tätig und war da mittlerweile dann 18 Jahre, aber dann auch erste Vorsitzende. Man lernt dann viel, ja, Menschen nicht nur kennen, sondern die Sorgen und Nöte und versucht dann auch Wege aufzuzeigen. Und das hat mich nicht nur geprägt, sondern es war für mich auch selber wichtig, etwas für andere zu tun und Hilfestellung zu geben. Und so bin ich auch zum Bayerischen Roten Kreuz im Kreisverband Ostallgäu gekommen, weil man dann der Meinung war, ich könnte mich in anderen Dingen einbringen. Und da muss man das andere natürlich dann auch aufgeben, weil man nicht alles auf einmal schaffen kann. Und das war für mich auch eine schöne Zeit in unserem Ostallgäuer Roten Kreuz, die vielen Menschen, die bloß aktiv sind, sondern wir sind einer der größten oder der größte Kreisverband in Schwaben und haben eine Vielfalt an Aufgaben, eine Vielfalt an Persönlichkeiten, und das haben wir jetzt gerade eben gesehen bei der Pandemie, bei den Hochwassereinsätzen in Nordrhein-Westfalen und im Rheinland. Und es tut gut, dass man noch einen Bezug zur Basis hat.
Wann bist du denn zum Kreisverband Ostallgäu gekommen?
Als ich stellvertretende Landrätin wurde, 2002. Und das war dann so ein Schritt, dass der Wunsch war, dass man hier mehr Bezug dann auch hat zu jemandem, der Verantwortung im Landkreis hat. Und dann muss man sich überlegen, wie hat man dann auch einen zeitlichen Spielraum. Und das war dann meine Entscheidung, dass ich bei anderen Dingen kürzer getreten bin.
Bist du jetzt noch stellvertretende Vorsitzende?
Also man muss alles ein bisschen trennen. Hier bei der Basis, sage ich jetzt einfach an dich, bei der Basis mit dabei zu sein. Ich bin sehr gerne immer wieder mit dabei bei Veranstaltungen im Austausch mit der Vorsitzenden, mit dem Geschäftsführer, mit anderen, dass man einfach weiß, was vor Ort los ist. Aber alles kann man machen. Also das war dann irgendwann eine Entscheidung, als ich Vorsitzende in Schwaben geworden bin und gewählt worden bin, zuerst 4 Jahre als Stellvertreterin und jetzt 12 Jahre als erste Vorsitzende, dann muss man sagen, man muss etwas richtig und gut machen und versuchen, sich die Zeit dazu freizuhalten. Und dann habe ich mich entschieden, schweren Herzens, aber es war die richtige Entscheidung. Unser Bezirksverband Schwaben hat viele große Aufgaben. Wir haben auch Geschäftsfelder und das hat mich dann schon auch in Anspruch genommen.
Wann ging es denn für dich in Schwaben los im Bezirksverband?
Ja, 2005 kam man auf mich zu. Das war die Zeit, als die Präsidentin, unsere damalige Präsidentin, nicht mehr im Bezirksverband Schwaben tätig war. Und dann war der Wunsch, dass wieder eine Vertretung im Bezirksvorstand dann auch ist. Und das war dann ich. Und und dann später, seit 12 Jahren, dann als erste Vorsitzende. Ich muss aber dazu sagen, es war eine nicht nur schöne Zeit, sondern eine sehr interessante Zeit. Wir haben eine tolle Vorstandschaft, tolle Persönlichkeiten. Und es gibt jetzt welche, mit denen arbeite ich oder der Großteil schon 12 Jahre zusammen. Also man sieht, dass es nicht nur Freude macht, sondern dass viele dabei sind, mit ihrem Wissen hier auch gestalten zu wollen.
Was verbindest du denn mit deiner ehrenamtlichen Arbeit im Roten Kreuz?
Tja, das sind jetzt schon Frage. Jetzt müsst ihr aber richtig ausholen, da brauchen dann die Hörer viel Zeit. Ich habe das gespürt, dass, also dieses Wissen, was wir haben, ich möchte jetzt nicht die einzelnen Persönlichkeiten nennen, das geht von einem Leiter einer großen Rechtsanwaltskanzlei und weiter. Ein Fachwissen über viele Felder, dann Personen, die im Personalwesen viel Erfahrung haben. Da habe ich dann diese Menschlichkeit dann auch kennengelernt und die Bereitschaft, hier im Roten Kreuz nicht nur aktiv zu sein, sondern einfach das Wissen einzubringen. Das hat mich auch beeindruckt. Das hat uns auch weitergebracht, das muss ich auch sagen. Und so hätte ich meine Arbeit oder meine ehrenamtliche Arbeit nicht weiter gestaltet, wenn das nicht so gewesen wäre. Weil ich brauche Input, allein ist man gar nichts, sage ich immer, sondern man braucht eine Vielfalt der Meinungen und man braucht Teamarbeit. Und das hat mich bewegt. Und die Menschlichkeit von den Personen, die eigentlich auch wenig Freizeit hatten, aber genau diese Freizeit dann im BRK einbringen wollten, bereit waren über viele, ich sage es ja jetzt auch 12 Jahre teilweise, über 12 Jahre, das ist eine lange Zeit, und nicht nur in einer Vorstandssitzung da waren, sondern auch einmal bei anderen Veranstaltungen in ihren Kreisverbänden quer durch Schwaben. Und ich glaube, das hat uns alle auch zusammengehalten. Und deswegen ist auch der Kontakt, so nehme ich das wahr, sehr gut zu den Kreisverbänden. Und das tut gut, da macht man gerne weiter.
Was war denn dein bisher prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Da haben wir uns ja gesehen. Da war ich ja schon in der Führungsverantwortung in Schwaben zum Beispiel. Also es gibt 2 prägende Dinge. Das eine war unser Abenteuersiedeln. Mit welcher Begeisterung wirklich Menschen hier erstens einen Inhalt für diese Veranstaltung vorbereiten, lange Zeit auch vorbereiten. Ich muss das vielleicht ein bisschen erklären. Abenteuersiedeln ist nicht nur einfach, dass man Zeltlager macht, sondern themenbezogen für Kinder bis zu einem bestimmten Alter. wo sie dann nicht nur betreuen, sondern mit Freude verköstigen, dann themenbezogen etwas machen. Und vor allem, es sind nicht 10 Kinder, sondern sind mehrere hundert. Und das hat mich begeistert, was unsere Ehrenamtlichen da leisten. Und die zweite Begeisterung zum Thema Abenteuersiedeln, dass sie diese Kinder und später, jetzt bin ich ja schon sehr lang dabei, dann als Erwachsene immer wieder im BRK getroffen habe, in verschiedenen Bereichen, ob in der Wasserwacht, auch in der Bergwacht oder bei den Bereitschaften immer wieder mal dann getroffen habe und die dann auch Freude dran hatten, hier mitzugestalten und auch bei uns geblieben sind und das mitgenommen haben in ihren Lebensweg. Ich glaube, da dürfen wir nicht innehalten, sondern wenn es die Pandemie erlaubt, können wir 2022 wieder diese Veranstaltung machen. Die Bereitschaft ist schon da aus der Wasserwacht, die dann auch mithelfen. Und wenn du das gesehen hast, das begeistert einen. Und das macht nicht nur Freude, sondern das tut so gut, die Jugendlichen dann auch zu sehen. Unter dem Aspekt natürlich als Vorsitzende denken wir auch weiter. Man muss die Jugend begeistern, sonst wenn wir keinen Nachwuchs haben und keine Nachwuchsförderung in unserem BRK, dann schaut es in Zukunft bei den vielfältigen Aufgaben schwierig aus. Das Zweite war, sage ich jetzt mal, wir haben einen schwierigen Fall im Landkreis Aussteiger gehabt, der Gasexplosion, die Zusammenarbeit, wo das BRK mit allen Organisationen zusammengearbeitet hat. Diese Vernetzung, die ja bei uns zum Beispiel da ist, auch in anderen Kreisverbänden, dass alle sofort zur Stelle waren, versucht haben, akribisch zu helfen und vielleicht nur Lebende zu bergen aus diesem Haus bei uns im Landkreis. Und da hat man gesehen, wie notwendig und wichtig es ist, dass jeder an seinem Platz wirklich seinen Beitrag einbringt, um dann auch erfolgreich zu sein. Uns geht ja so gut wie immer bei uns um Menschenleben, das muss man einfach sehen. Und das hat mich ganz schwer beeindruckt. Ich war natürlich auch in meiner Funktion vor Ort und an der Stelle. Und das beschäftigt einen dann lange. Und beschäftigt einen auch, wie könnte man diese Zusammenarbeit an der Zukunft verbessern. Und da hat es mir wieder, für mich war das dann wichtig, dass wir eine Entscheidung getroffen haben in Schwaben, nicht nur einmal ein Großunfallsymposium zu machen mit allen Verantwortlichen, sondern dass wir das auch wiederholen, um solche Einsätze gut zu meistern und Großschadenslagen dann noch besser zu meistern.
Zu Abenteuersiedeln ist vielleicht ganz interessant, das war eine meiner ersten Podcast-Folgen bei 7 gute Gründe. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da habe ich eben mit dreien, eine war im Hintergrund, also es waren theoretisch 4 Menschen im Raum mit mir, aber mit dreien habe ich gesprochen. Und die eben Teil der alten Projektgruppe damals waren und der quasi die Gründerväter von Abenteuersiedeln und auf der anderen Seite eben die Next Generation, die eben jetzt quasi das Zepter übernommen hat und selber früher Teilnehmer war. Also ein ganz faszinierendes Projekt. Wir waren eben ich war zusammen mit 2 anderen aus München eben dabei und wir haben so ein bisschen Presse- und Medienarbeit gemacht und haben da dieses spannende Projekt ist eigentlich zu wenig, also einfach dieses spannende Erlebnis für Kinder und Jugendliche begleitet. Jetzt bist du ja schon eine Zeit lang im Roten Kreuz.
Jetzt wollte ich dazu eine Frage stellen.
Gerne.
Weil wir haben ja jetzt schon mehrmals, über Jahre machen wir ja jetzt dieses Projekt, weil es erfolgreich war und wir auch als Bezirksvorstand bereit sind, hier auch Geld einzusetzen. Man kann ja nicht jeden Jugendlichen sagen, du musst jetzt einen bestimmten Betrag bezahlen, sondern es soll jedem ermöglicht sein, egal aus welchen Verhältnissen er auch kommt und das haben wir auch gemacht. Aber ich hatte ja auch nette Erlebnisse. Jetzt war ich nur nicht mehr sicher, war es dieses Abenteuersiedeln, wo wir nur Sonnenschein hatten, oder war es damals, wo wir diese Wasserschlacht hatten?
Ich war bei 2 dabei.
4 Tage nur Regen, aber es war trotzdem, die Jugendlichen haben es nicht nur ertragen, sondern ganz lustig dann als, die Tage dann auch verbracht.
Ich war bei 2-mal mit dabei und einmal war es so, dass es eben 4 Tage geregnet hat und dann glaube ich am 5. Tag wurde es schön und beim anderen war es ausgeglichener. Auf jeden Fall ganz spannend, auch auf der Webseite von Abenteuersiedeln kann man heute noch die Fotos sehen von den Matschrutschen von Kindern, die gar nicht mehr zu erkennen sind, weil sie von oben bis unten mit Matsch voll sind. Also genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Das tue ich vielleicht auch gleich in die Shownotes mit aufnehmen.
Ich habe das nur zur Erinnerung. Ja. Als Erwachsener denkt man, oh Gott, jetzt regnet es. Und als ich dann vor Ort war, dann haben wir gedacht, so tolle Stimmung und die haben natürlich immer wieder versucht, die Waschmaschinen sind heiß gelaufen, dass die Jugendlichen ja. und der Trockner oder na auf, die Wäsche wurde dann an einer Leine irgendwo aufgehängt und es war so schön, was die eigentlich trotzdem für Freude hatten.
Ja, und das zeigt
Miteinander,
auch,
ja.
Genau, und das zeigt aber auch, dieses Zusammenspiel in dieser Projektgruppe war ganz magisch. Das hatte ich davor im Roten Kreuz so in der Form noch nicht erlebt. Das war wirklich, natürlich gab es auch mal Reibereien und es gab Stress und so weiter, aber die sind sehr souverän umgegangen damit. Ich glaube tatsächlich, das ist irgendwie so ein schwäbisches Phänomen, also glaube ich zumindest, weil in Oberbayern habe ich das so bisher noch nicht erlebt. Und das war einfach so eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch zwischen den Gemeinschaften. Also Wasserwacht und Jugendrotkreuz sind ja quasi so die Trägerorganisationen mit einem großen Wasserwachtsanteil. Und das Zusammenspiel auch in der Vorbereitung, man muss sich ja vorstellen, das geht anderthalb Jahre planen, die dieses Großlager, umso mehr ist es schade, dass es letztes Jahr nicht stattfinden konnte wegen der Pandemie. Aber wenn alles gut geht, findet es ja nächstes Jahr statt.
Also die Entscheidung war sicher richtig, das muss ich jetzt auch noch verteidigen. Letztes Jahr hätte man es so unter den Bedingungen und was man immer dann auch an Planungen hat, könnte man unter Pandemiebedingungen nicht machen. Das ist aber nicht aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Deswegen heuer, sie hatten jetzt einen Vorlauf oder heuer im nächsten Jahr zumindest wieder einen Start. Wir hoffen doch, dass das dann in den Pfingstferien auch stattfinden kann. Wir sind voller Hoffnung, dass sich viele impfen lassen und dann sind wir auch auf einem guten Weg und dann können wir es sicher wieder machen. Aber du hast es gerade angesprochen, das Miteinander. Ich glaube, das ist auch das Wesentliche dieser Veranstaltung. Darum haben wir uns auch immer wieder entschieden, hier auch Geld bereitzustellen im Haushalt, im schwäbischen Vorstand, weil die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaften, die ist damit auch gewachsen. Das konnte die Wasserwacht natürlich auch das JRK nicht alleine dann auch stemmen, sondern sind auch anderen Bereichen in der Verpflegung oder jetzt möchte ich gar nicht, weil sonst vergesse ich einen, wenn ich nicht alle aufzähle. Aber das war das Schöne dran. Und aus allen Kreisen aus Schwaben. Also nicht nur, jetzt sage ich mal, aus einem Kreisverband, sondern die Vielfalt. Und da haben sich ja aus meiner Sicht da einige näher kennengelernt, über Jahre jetzt kennengelernt. Und das wäre auch so ein Wunsch, dass das in anderen Regionen, dass man das auch noch vielleicht weiter voranbringt. Ohne das meine ich, wenn die Gemeinschaften nicht über den Tellerrand schauen, wird es gelingen, dass wir als Idealverband so in der Zukunft dann auch bestehen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich sehe das natürlich, jetzt bin ich viel in Bayern unterwegs. Ich sehe das auch in anderen Regierungsbezirken, dass das sehr gut ist. Aber es gibt immer einen Kreis, wo man noch nachhelfen muss, auch in Schwaben. Also da brauche ich nicht zurückhalten. Da haben wir immer wieder Kreisverbände, wo man dann besser vorankommen muss, haben wir geholfen und es hat sich gut entwickelt. Und das tut gut.
Lassen wir uns mal den Werbeblock für meine Folge Abenteuer siedeln, lassen wir mal beiseite und kehren wieder zum heutigen Thema zurück, nämlich zu dir und deiner Kandidatur. Aber davor noch, du hast ja gesagt, dass du jetzt auch schon eine lange Zeit im Roten Kreuz ehrenamtlich aktiv bist. Du hast prägende Rotkreuz-Erlebnisse geschildert. Gab es denn auch irgendwie mal was nicht so schön war?
Jetzt bin ich ein Mensch, der schaut nach vorne. Und wenn man immer an das denkt, was jetzt nicht so gelaufen ist, man muss aus den Fehlern lernen, aber dann muss man irgendwann abhaken und muss es auf Seite legen. Es ist immer echt schwer, etwas zu finden. Ja, also mein prägender Moment ist immer, wenn wir nach 4 Jahren sagen, wir haben nur einmal oder gar nicht das Schiedsgericht in Schwaben angerufen, dann sieht man doch, es funktioniert. Dann gibt es natürlich auch Menschen, das ist wie überall, es menschelt, wo es nicht so funktioniert. Oder im Moment, wenn der Kreisverband mit eigener Kraft nicht so nach vorne kommt. Das ist für mich etwas, was mich schon beschäftigt. Das sehe ich jetzt aber nicht als negativ, sondern das ist ja dann auch die Aufgabe des Bezirksverbandes, da zu unterstützen. Und da erlebt man dann auch manches, aber auch etwas Positives. Ich habe im Kreisverband, da waren die Gemeinschaften, da waren die Ehrenamtlichen so stark, dass man das alles wieder auch nach vorne gebracht hat. Aber wie gesagt, der Mensch bin ich nicht, der das immer als wie ein Monstranz da oben hält. Jetzt habe ich den getroffen, da hat hier mal was, dann redet man, dann diskutiert man das aus und die anderen Dinge muss man auch so sehen. Und das Thema Finanzen, ja, das vergiss ich nicht so schnell. Das gebe ich jetzt zu. Das gehört aber auch zu meiner Vita. Da bin ich sehr eigenwillig und sehr genau. Und das vergesse ich dann nicht. Das ist ein Punkt, wo ich schon immer wieder schaue, wie steht jetzt der da, wie stehen die da. Das gehört aber zur Aufgabe. Ja. Aber das andere, ich glaube, da tun wir alle gut, wenn wir das so machen. Ich habe mit meiner Lebenserfahrung das ja als positiv empfunden, auch im politischen Geschehen. Da muss man manches wirklich abhaken und denken, okay, ich fange jetzt einfach mit was anderem neu an, vielleicht auch mit anderen Persönlichkeiten und vorbei.
Du hast jetzt dann gleich 2 Minuten Zeit, dein Statement an die HörerInnen oder die Delegierten zu richten.
Alles klar.
Gut, dann geht's jetzt los.
Jetzt sage ich einfach herzlich grüß Gott. Ich freue mich, dass ich wahrscheinlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer habe. Zu meiner Person haben Sie schon einiges gehört. Da denke ich, brauche ich nicht mehr auszuholen. Ich bin in Schwaben daheim und Mitglied des Bayerischen Landtags. Warum kandidiere ich am 4. Dezember? Ja, weil ich es erfahren habe, wie interessant die Arbeit im Ehrenamt hier zum Beispiel bei mir im Ostallgäu und im Bezirk Schwaben, in Schwaben habe ich 12 Jahre Führungsverantwortung, wie das auch sein kann. Aber es gibt auch eine Motivation dazu. Die Motivation heißt, weil ich Menschen kennen und schätzen gelernt habe, die mit Begeisterung und Einsatz bei der Sache waren und vor allem im Ehrenamt und auch im Hauptamt geleistet haben. Und das hat mich über die Jahre geprägt, motiviert, mich hier intensiver einzubringen und auch die Entscheidung als Bezirksvorsitzende dann auch Ja zu sagen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass es sehr viele Menschen gibt im Ehrenamt, die hier mitgearbeitet haben, sonst hätte ich mich vielleicht nicht entschieden. Meine Arbeit habe ich so gesehen, dass ich kritisch, konstruktiv und natürlich auch sachlich gearbeitet habe. Das gehört dazu, dass man auch das eigene Tun kritisch dann auch betrachtet und vor allem, dass man nicht nur diskutiert, sondern die Stärken herausarbeitet, um etwas Positives dann auch zu bewegen. Und diese Stärken, die hatten wir in den vergangenen Jahren. Und ich glaube auch, dass man, wer mich kennt, weiß es auch, dass ich lösungsorientiert arbeite und hier das Ganze auch sehe so. Teamarbeit. Wenn man sieht, dass viele in meinem Vorstand 12 Jahre von Anfang an mit dabei sind, dann glaube ich, ist das ganz was Wichtiges, dass man das gelebte Miteinander hat und ein Ansporn und Motivation auch für die Zukunft. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften, die war nicht nur interessant, sondern das hat mich geprägt und das war für mich auch ein Punkt, als Kandidatin für das Bayerische Rote Kreuz im Präsidentenamt zu kandidieren. Hier möchte ich gestalten, die Zukunftsfragen, die anstehen, mit Nachdruck, mit Einsatz und auch mit klaren Vorstellungen.
Sehr schön.
Wie viel habe ich denn jetzt?
2:21.
Ja, ich habe mir es gedacht, weil ich hätte 3 Minuten gehabt. Alles gut.
Genau,
aber der Schlusssatz war mir jetzt noch wichtig.
Wir haben ja jetzt noch ausführlich Zeit, darüber zu sprechen. Und zwar als erstes, für welche Positionen kandidierst du denn?
Nach vielen Fragen und Nachfragen von Menschen an der Basis aus dem Ehrenamt habe ich mich entschieden, als Präsidentin zu kandidieren. Ich bin jetzt 16 Jahre im Landesvorstand. Ich kenne die Aufgaben, habe das auch neben meinen Ämtern nicht nur bewältigt, sondern mir war es wichtig, da mit dabei zu sein. Und wer mich kennt, weiß es auch und die Mitglieder des Landesvorstands wissen auch, wir Schwaben haben das auch sehr intensiv immer begleitet. Uns war wichtig, dass unser Idealverband nach vorne kommt und manchmal haben wir es auch kritisch begleitet, aber konstruktiv dann die Entscheidungen am Ende. Und so sehe ich auch eine zukünftige Arbeit. Das war der Ansporn dann des Ganzen, weil ich die Arbeit nicht nur kenne, sondern weiß, welche Herausforderungen für uns auch bestehen als Hilfsorganisation, auch in dem Teil als Wohlfahrtsverband, was enorm wichtig ist, was hier Entwicklungen sind, dass wir hier vorne mit dabei sind. Und das hat mich nicht nur bewegt, sondern es bewegt mich nach wie vor, mitzugestalten, vorne mitzugestalten und dass unser BRK in die Zukunft gerichtet auch diesen Stellenwert hat, den wir heute haben. Wir haben es in der Pandemie gesehen, ja, welche verborgenen Fähigkeiten im Ehrenamt waren, auch im Hauptamt. Und unsere bayerischen Kolleginnen und Kollegen und Kameradinnen und Kameraden, die haben das enorm gut bewältigt. Jetzt nehme ich einfach mal das Impfen. Ich nehme dann auch noch einmal her. Wir haben natürlich die vielen Teststationen gehabt. Immer erst am Anfang, man musste das alles erst aufbauen und aus Nichts dann rausstampfen. Wenn wir da die Ehrenamtlichen gehabt hätten, wäre das in Bayern anders gewesen. Ich habe auch den Blick aus meiner Erfahrung, aus meiner politischen Arbeit raus in andere Bundesländer. Und darum kann ich sagen, das kann einen nur motivieren, wenn man so tolle Mitglieder hier im BRK hat, die das auch bewältigen. Und jetzt haben wir die nächste Aufgabe. Jetzt haben wir ja unsere Impfzentren, unsere Testzentren runterfahren müssen oder runtergefahren. Und jetzt ist wieder aufzubauen. Ich habe jetzt erlebt, auch im eigenen Kreisverband, dass schon wieder die Motivation da ist, zu helfen, und es wird da gelingen. Wenn man woanders hinschaut, die anderen Organisationen haben es nicht so gut gemacht. Und das ist das, was einen dann bewegt, die Zeit, die Freizeit auch einzubringen und vor allem seine Durchsetzungskraft, sein Wissen auch mit einzubringen.
Aber das heißt, du kandidierst in Anführungsstrichen nur als Präsidentin, nicht noch irgendwie für andere Ämter, Vizepräsidentin zum Beispiel?
Man muss sich im Leben entscheiden. Man kann nicht sagen, jetzt wird das eine nichts, dann mache ich das andere. Und für mich ist ganz klar, ich kandidiere als Präsidentin und nicht, wenn das eine vielleicht aus irgendeinem Grund anders dann ausgeht, sondern das ist meine Entscheidung. Ich bin ja jetzt auch aktiv gewählt, bin vor kurzem gewählt worden als Bezirksvorsitzende in Schwaben mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Da bin ich auch stolz drauf, aber mein Team wurde auch sehr gut gewählt und das zeigt schon, es passt auch. In anderen Organisationen schaut es ja anders aus. Da muss man erst von unten dann hier bestätigt werden. Wir haben eine andere Situation im BRK, also die Gepflogenheiten, wo in der Satzung ja steht, man könnte beide Positionen ausführen. Aber das Wissen und der Kontakt in der Zukunft ist auch enorm wichtig. Wie ich dann entscheide, wie mein Bezirksvorstand dann entscheidet, falls die Delegierten mir dann die Stimme geben, das werden wir gemeinsam dann besprechen. So wissen das, weiß das meine Vorstandschaft und so steht sie auch dahinter.
Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, so auch vom Zeitlichen oder vielleicht auch die Hüte zwischen Präsidentin und Bezirksvorsitzende zu trennen zu können, kannst du dir auch vorstellen, beides weiterhin, also parallel zu machen?
Ich weiß, was ein Präsidentenamt an Aufwand, an Stunden, an Einsatz und vor allem auch an Präsenz bedeutet. Es ist mir nicht fremd. Ich bin jetzt lang genug dabei, habe auch meine Präsenztermine in Schwaben auch versucht, immer so zu machen, dass das auch zu meinem Mandat möglich war. Und ich habe so den Eindruck, dass beides am Ende zeitlich nicht möglich sein wird. Aber zu trennen, das will ich nicht ganz, den Kontakt will ich auf keinen Fall verlieren. Und vor allem ist es wichtig, in den Verbandsebenen nicht nur Nein zu hören, sondern auch wissen, was los ist. Und für mich war der Bezirk immer etwas Wichtiges. Also diese Mittelbehörde, sage ich jetzt einfach mal. Und ich glaube nach wie vor, dass es auf Landesebene, auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, alles zu bündeln und bestimmte Ebenen abzuschaffen, das wäre für unseren Verband nicht der richtige Schritt.
Du greifst schon wieder vorweg. Weil später kommt nämlich eine Frage in die Richtung, aber also, die klären wir dann nochmal.
Also das wusste ich, ich kenne die Fragen ja nicht, aber das sind so Dinge, die mich über Jahre beschäftigen. Und natürlich, wenn man dann überzeugt wird, dass man nicht nur kandidiert und selber überzeugt ist, dass man kandidiert und man auch will, dann muss man sich auch diese Gedanken machen. Also ich bin keine Person, die einfach in der Kandidatur neigeht, ohne dann auch klar strukturiert zu denken, was könnte kommen, welche Aufgaben, welche Herausforderungen, kann man die auch meistern.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass du kandidierst? Und ich habe mitgebracht, das würde ich kurz vorlesen, aus der Allgäuer Zeitung, ein Interview von vorgestern, vom 16., genau, heute ist der 18., da hieß es in einem Absatz, wer Schora für kühl und berechnend hält, täuscht sich allerdings. Emotionen gehören auch in ein solches Amt, sagt die Landwirtin und Unternehmerin aus Jengen. Seit 12 Jahren steht sie als Vorstandsvorsitzende an der Spitze des großen BRK-Kreisverbandes Schwaben. Ich bin ein Kind des Bayerischen Roten Kreuzes, sagt sie. Dort sei sie in ihre Aufgaben hineingewachsen. Anders funktioniere das nicht. Als mögliche Nachfolgerin Zellners habe sie sich nicht aufgedrängt. Sie sei von verschiedener Seite zur Kandidatur aufgefordert worden. Wer hat dich denn aufgefordert?
Aufgefordert. Sie haben mich begeistert, dass ich mit meiner Erfahrung sicherlich dieses Amt gut ausfülle. Das war im eigenen Kreisverband, das war im Bezirksverband. Ich werde jetzt natürlich keine Namen nennen, das werden Sie.
Ich dachte, du plauderst jetzt hier die Namen aus. Nein, oder anders gefragt, also du selber hast nicht gesagt, ich möchte jetzt Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes werden.
Man überlegt sich das auch, wer könnte kommen. Ich habe mir das aber erst überlegt und das sage ich ganz deutlich, das gehört einfach auch zu dem Miteinander in unserem Verband, als der Präsident für sich entschieden hat, er kandidiert nicht. Und dann war Bewegung die nächsten Wochen und so hat sich das entwickelt. Und man muss einfach sehen, ich war ja gerade eben gut gewählt in Schwaben und wollte hier auch Verantwortung übernehmen. Und wenn man im BRK aktiv ist, war ja nicht klar, viele haben ja gedacht, Theo Zellner macht weiter. Also dass unser Präsident bleibt dann auch Präsident. Und von daher macht man sich die Gedanken nicht im Vorfeld. So habe ich das Ganze angegangen. Aber ich habe natürlich viele Rotkreuzler im eigenen Kreisverband, mit denen ich engen Kontakt noch habe. Und das ist auch gut so. Und wo sich Freundschaften etwas entwickelt haben, sondern die entstehen immer noch. Und da gab es dann einige. Und da gibt es auch einen Vorschlag. Das weiß ich natürlich. Man muss ja vorgeschlagen werden. Und die haben mich dann schon begeistert. Und dann war am Ende meine Entscheidung, dass ich das auch machen will. Weil wenn man nur denkt, ach, das mache ich mal, ich glaube, das ist die falsche Entscheidung. Und man darf das nicht alleine als Amt dann auch sehen und sonst keine anderen Aufgaben haben. Das sage ich ganz ehrlich, man muss den Blick auch weiten. Und nur das eine Ziel zu haben, ich glaube, das wäre nicht der richtige, wäre nicht die richtige Ansicht zu dem Ganzen.
Das ist interessant, weil ich denke natürlich dann direkt an deinen Gegenkandidaten, den Holger Krems. Der stand ja zu dem Zeitpunkt, wo du quasi deinen Hut in den Ring geworfen hast oder vorgeschlagen wurdest oder wie auch immer das zustande kam, der stand ja da schon fest. Und ich habe im Vorfeld habe ich recherchiert, mindestens seit 1997 gab es immer nur einen Vorschlag für das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin. Das heißt, fürs Rote Kreuz in Bayern ist es relativ unüblich, dass es da zwei Vorschläge gab. Ihn gab es schon, jetzt kamst du dazu. Wie gehst du denn damit um, dass es heuer zum einen quasi in Anführungsstrichen eine echte Wahl gibt und zum anderen, wenn man sich so im Verband umhört, es eben Stimmen gibt, die sagen, ja, also die finden das nicht so toll, dass es jetzt quasi da so eine Auswahl gibt, sondern die hätten sich halt das gewünscht, dass es so wie immer ist und diese quasi auch diese Planbarkeit, man weiß, wer da kommt, gegeben ist. Also die Frage wäre, es gibt manche, die es anscheinend im Verband stört, dass es jetzt eine echte Wahl gibt, in Anführungsstrichen, und wie gehst du damit um?
Ganz einfach, aus meiner politischen Erfahrung heraus, es war immer so, es gibt eine Parteienvielfalt, also es gibt viele Kandidaten für ein Amt und wir haben eine Demokratie und von daher gehe ich das ganz locker an. Natürlich wünsche ich mir und hoffe und arbeite auch daran, dass die Mehrheit sich für mich entscheidet und Mehrheiten zu gewinnen, die Erfahrung habe ich, da muss man dran arbeiten. Am Ende wird sich am 4. Dezember werden wir sehen, wie es ausgegangen ist. Und wenn man jetzt in unseren Verband einschaut, natürlich höre ich diese Stimmen auch. Warum hat man nicht im Vorfeld konkreter gesprochen? Aber es hat sich ein Kandidat zu einer Zeit hervorgetan, als noch keine Entscheidung war. Und es ist, wie es ist, sage ich jetzt einfach. Ich denke, vielleicht wäre der Verband auch wieder offen für eine Frau, die auch die Erfahrung mitbringt, die Führungsverantwortung nicht nur im BRK. Ich war auch fünf Jahre Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses, des Arbeitskreises. Ich habe viele Aufgaben im Bayerischen Landtag auch in anderen Positionen auch gehabt. Und von daher habe ich schon Vielfalt an Erfahrung und die möchte ich einbringen. Und vor allem, was für mich auch ein Punkt ist, ich denke, es ist nach wie vor wichtig, dass wir eine Durchsetzungskraft im BRK haben. Ich habe die Netzwerke, ich habe das in der Vergangenheit für meinen Bezirksverband und für einen Landesverband in vielfältiger Form immer wieder eingebracht, habe nicht nur die Kontakte da gesucht, sondern auch manchmal war ich da sehr streitbar, weil das ist nicht immer einfach, politisch dann alles umzusetzen, was man als Idealverband sich wünscht. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, den ich mit einbringe, hier dann auch an der richtigen Stelle die richtigen Worte nicht nur zu finden, sondern auch eine offene Tür. Und darum sehe ich dem entgegen und wir werden es dann am 4. Dezember sehen. Der Verband ist sehr groß. Wir haben eine Vielfalt in den Bezirksverbänden und dann werden wir sehen, wie die diskutieren. Und vielleicht muss man mal einen anderen Weg gehen, dass auch eine Auswahl da ist. Wir haben es ja auch bei den Vizepräsidenten, das war ja gut. Bei
hatten wir es ja häufiger schon, dass
wir schon, mehrere aber nicht Kandidaten immer, genau. Nicht immer. Aber auch da hatten wir es schon.
Also du findest es, kurz gesagt, du findest es nicht schlimm, dass es jetzt mehrere KandidatInnen gibt für das Präsidentenamt.
Ich bin in meinem, wenn du das so sagst, ich bin das auch gewohnt. Es ist eine andere Situation und man muss damit umgehen. Aber im politischen Leben ist das immer so, dass du Gegenkandidaten hast.
Genau, wäre auch meine Erwartung. Wie gesagt, als Delegierter wünsche ich mir natürlich auch eine Auswahl, dass ich überhaupt eine Möglichkeit habe zu wählen zwischen verschiedenen Angeboten, zwischen verschiedenen Menschen und damit auch, wie du sagst, selber eben auch Netzwerken. Jetzt kann es ja passieren, dass du am 4. Dezember nicht gewählt wirst. Was machst du dann? Wie gehst du damit um?
Wenn ich nicht gewählt werde?
Ja.
Dann werde ich nach wie vor das Beste für unser BRK versuchen zu erreichen in einer anderen Position.
Okay, gut.
Ich bin nicht diejenige, die dann sagt, jetzt mache ich nichts mehr. Also,
sondern es ist letztendlich ein Angebot quasi.
Mich kennen viele und wissen, wie ich dann arbeite. Und in dem Team in Schwaben, denke ich, kann man auch viel bewegen. Aber mein Angebot ist und mein Wunsch ist, Präsidentin zu werden und für einen Gesamtverband zu gestalten.
Warum willst du jetzt Verantwortung übernehmen in genau dieser Position?
Weil ich die Herausforderungen auch kenne, die vor uns stehen, hier in unserem Bayerischen Roten Kreuz. Ich habe es heute schon mal kurz angesprochen und du hast mich ja danach gefragt. Ich sehe den Bereich Wohlfahrts und Soziales. Wenn ich da bloß an den Pflegebereich denke, ich hatte jetzt vor kurzem gerade einen Besuch auch bei uns in Schwaben, die Herausforderung nach wie vor Pflegekräfte nicht nur zu finden, sondern hier auch für uns in der Altenpflege, in der Pflege dann auch die Leute dann zu generieren, das ist eine riesige Herausforderung. Insgesamt auch im Wohlfahrts- und Sozialbereich, die Veränderungen, die vor uns stehen, ich nehme jetzt bloß einmal auf der europäischen Ebene, bin ich gerade in einer Arbeitsgruppe, da geht es um die Ausreichung dann oder auch einzubringen, wieder kann der europäische Sozialfonds dann wieder ausgereicht werden an sozial Schwache. Da denke ich, da muss man mitreden. Das bewegt mich und natürlich möchte ich auf einer anderen Ebene auch noch mitreden und auch als Idealverband da auch Wort mitzureden. Ich sehe auch das Thema Katastrophenhilfe, das haben wir jetzt erlebt, nicht nur bei der Pandemie, sondern beim Starkregenereignis. Da gibt's viel in der Zukunft hier nicht nur zu tun, sondern dass wir dann auch einen richtigen Standpunkt als BRK haben. Das geht in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Das ist das eine. Wir haben zum Beispiel in Schwaben jetzt auch unsere Notfallsanitäterschule und ein Simulationszentrum. Allein da auch für die Ehrenamtlichen etwas zu tun, das bewegt mich und da möchte ich auf der anderen Ebene, jetzt sage ich nicht nur auf der schwäbischen Ebene, sondern auf der bayerischen Ebene auch ein Wort mitreden und vielleicht auch in die Zukunft führen. Und wenn ich jetzt diesen Bereich Katastrophenhilfe, Katastropheneinsätze, Katastrophenschutz nehme, im Bayerischen Rettungsdienstgesetz ist das ja ein wesentlicher Punkt, der uns jetzt auch beschäftigt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit, wo wir unsere Einnahmen auch und unsere Leute beschäftigt haben im Rettungsdienstbereich. Und es gehört verzahnt, das Ganze. Und dann kommen die Anforderungen, auch die Herausforderungen, wenn ich dann unsere Bergwacht denke und die Wasserwacht im Katastrophenschutz, in der Katastrophenhilfe und die Verzahnung und was da in der Zukunft noch geleistet werden muss. Man glaube ich, ist es nicht nur spannend, sondern das beschäftigt mich und da will ich auch gestalten für die Zukunft. Wenn man dann den Punkt anschaut, das Thema Katastrophenbewältigung, dann haben wir ja schon gute Grundsteine gelegt. Jetzt nehme ich das Bergwachtzentrum in Bad Tölz oder unseres Einsatzzentrum für besondere Einsatzlagen. Das sind Grundsteine, die gelegt sind, aber die muss man weiterentwickeln. Da dürfen wir heute stehen bleiben. Und das sehe ich nicht nur als Herausforderung, sondern auch einen Einsatz zu bringen. Das kann man nicht allein als BRK leisten, nicht finanziell, nicht insgesamt. Auch nicht, dass wir hier dann diejenigen haben, die im Hauptamt da tätig sind, sondern da braucht man auch wieder dieses Netzwerk, dass wir in der Zukunft Unterstützung bekommen. Ich habe jetzt nur das Jugendrotkreuz vergessen. Das ist für mich, ja, etwas wichtig, sondern ich habe das am Anfang, darum habe ich das jetzt auch jetzt zu dem Thema an Schluss gesetzt, weil das, die Jugendarbeit mir in Schwaben immer wichtig war. Aber die Vernetzung dann auch zu den anderen Gemeinschaften. Allein das Jugendrotkreuz ohne Vernetzung, glaube ich, hat in der Zukunft nicht den Stellenwert. Und das ist auch ein Thema, das man nicht aus dem Blick verlieren darf, sondern die Jugendarbeit, wir brauchen die Jugend. Und es ist von vielen Verbänden, von vielen Vereinen, ist natürlich ein Kampf um die Jugendlichen, das sehen wir. Wenn der mal als Fußballer weg ist oder als Musiker, dann macht er vielleicht noch was im Jugendrotkreuz. Und deswegen ist das eine große Aufgabe für die Zukunft. Und da kann man sich ja auch aus, von der Landesebene aus, ja, nicht nur was einbringen, sondern auch mitgestalten.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das Amt der Präsidentin etwas mehr Zeit noch beansprucht als jetzt vielleicht das Amt der Vorsitzenden des Bezirksverbands. Warum tust du dir das an?
Antun. Also ich sehe es nicht als Antun, weil wenn man etwas als Antun und als Belastung sieht, dann braucht man nicht für sowas kandidieren. Also das ist meine klare Aussage dazu. Ich tue mir es auch nicht in dem Sinne an, sondern ich würde mit Freude in dieses Amt gehen, mit Freude in die Herausforderung. Und man muss auch sehen, ich bin jetzt 16 Jahre im Landesvorstand. Und es ist nicht so, dass ich in den Landesvorstand in die Sitzung gegangen bin ohne Vorbereitung. Auch da war schon zeitlicher Anspruch. Und ich gehe auch nicht blind, sondern ich weiß, was an sonstigen Aufgaben ist, an sonstigen Terminen. Und ich kann, nachdem wir unseren Betrieb, unsere Kinder groß sind, den Betrieb haben wir abgegeben, ich habe mehr Spielraum, ich habe mehr Freizeit in dem Sinne. Und es wäre für mich eine wunderschöne Aufgabe, das zu machen. Und auf der politischen Ebene gibt es vielleicht auch Dinge, die man ja überlegen muss, muss man das über zwei Jahrzehnte dann auch machen.
Jetzt hab ich ja vorhin in der Ankündigung viele Punkte aufgezählt, wo du unterwegs bist, womit du dich beschäftigst, deine Aufgabengebiete, deine Tätigkeit. Wie lässt sich das alles mit deinem Engagement im Roten Kreuz quasi mit den anderen Rollen in deinem Leben vereinbaren? Ein bisschen klang es jetzt gerade schon an, aber kannst du das nochmal ein bisschen vielleicht herausarbeiten?
Jetzt frage ich einfach nochmal konkreter, was möchtest du denn hören?
Ich möchte hören, also für mich klingt allein schon Landtagsabgeordnete für einen Vollzeitjob. So, dann bist du Bezirksvorsitzender, okay, das schieben wir jetzt mal auf die Seite, aber dann bist du Beirätin eben zum Beispiel bei den Lechwerken, du bist bei der BLM, die Abkürzung haben wir vorhin geklärt. Also das sind ja schon viele Themen, wo man sich jedes Mal einarbeiten muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade das Amt der Präsidentin sehr, sehr umfangreich ist. Und deswegen stelle ich mir eben die Frage, wie bringst du das alles zusammen? Also ich glaube auch, deine Tage haben nur 24 Stunden. Und wenn ich auf meinen Tag denke dann und mir vorstelle, stelle ich es mir auch zu aufwendig vor, vielleicht ist das ja gar nicht so viel Arbeit. Das ist letztendlich das, was mich umtreibt mit der Frage.
Also die Frage kam ja schon öfters, wie kann man das bewältigen?
Ja. Also wenn meine Mutter vielleicht einen ganz kurzen Moment, ich würde es ein bisschen nach oben machen, genau.
So?
Genau, perfekt.
Wie kann man manches bewältigen? Also ich bin strukturiert veranlagt, ich bin durchgeplant. Und vor allem, wenn man sieht, und das ist ja offensichtlich, dass ich 4 Kinder großgezogen habe, trotzdem Beruf, trotzdem auch einen Betrieb noch zusätzlich aufgebaut habe, dann weiß man, dass man schon viel leisten kann. Und wenn ich das jetzt für mich sehe, fürs Bayerische Rote Kreuz als Präsidentin, ich bin schon sehr viel in München. Das ist mein Vorteil. Ich habe meine kurzen Wege. Wenn man dann schaut von Buchloe bis München, wenn nicht gerade der große Stau in München ist, dann sind es kurze Wege. Das ist mein Vorteil. Man müsste sich das aus meiner Sicht auch überlegen, wenn man in einem ganz anderen Teil Bayerns wohnt und Anfahrtswege hat, die Stunden dauern. Von daher muss man sich, was das betrifft, schon genau anschauen. und diese Vielfalt jetzt an Themen, dann sage ich mal die Bayerische Landeszentrale für Medien, auch das Thema brauchen wir in unserem BRK. Neue Medien, neue Kommunikationswege. Ich glaube, das schadet auch nicht, hier Wissen zu haben und auch vielleicht manches nur auf den Weg zu bringen. Das stelle ich mir jetzt so vor. Andere Dinge, ich bin jetzt seit 2002 stellvertretende Landrätin. Ja, muss man das in der Zukunft alles machen? Natürlich werde ich da Überlegungen anstellen, damit ich mir dann einen Freiraum hier schaffe. Und wenn man das dann alles zusammenzählt, dann habe ich eigentlich jetzt mehr Zeit wie früher, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn die eigene Familie haben, wenn der Betrieb nicht mehr, wo ich dann doch immer wieder mal mit dabei war, wenn man den an die junge Generation übergeben hat. Ich glaube, wenn man das dann alles im Gesamten sieht, natürlich habe ich ja meinen Haushalt anders strukturiert. Ich möchte jetzt
müssen wir nicht im Detail eingehen, genau.
Aber auch das ist seit Jahren organisiert. Und wenn man das dann zusammennimmt, dann bleibt schon Zeit.
Okay. Es klang auch schon im bisherigen Gespräch etwas an, aber vielleicht jetzt auf den Punkt. Was bringst du denn für das Amt der Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes mit?
Das ist jetzt eigentlich eine Frage, die müsstest du beantworten. Nachdem du jetzt schon so viel von mir gehört hast,
glaube
ich schon, dass ich einiges einbringen kann mit meiner Lebenserfahrung, mit meiner Vielfalt an Aufgaben, die ich übernommen habe in den vergangenen Jahrzehnten, dass das schon auch einiges ist, was man im BRK in dieser Position nicht nur brauchen kann. Ich sage jetzt auch nicht nur die Führungsverantwortung, sondern auch, wir haben 27 Lehrlinge am Betrieb ausgebildet, auch das Miteinander, wie man dann auch mit Menschen umgeht, wie man mit Personal umgeht. Ich habe über Jahrzehnte natürlich auch unsere Bilanzen, unsere Buchhaltung gemacht. Man muss wissen, wie man mit Zahlen umgeht, das große Thema Finanzen im Landesverband. Ja, ich glaube, da bringe ich einiges an Wissen mit. Und man muss auch sehen, wenn man lange in solchen Positionen ist, erlebt man nicht immer alles positiv, sondern auch das Negative. Und aus dem Negativen lernt man auch. Und ich glaube, das ist auch enorm wichtig, dass man diese Erfahrung gemacht hat und nicht wieder macht und die dann auch einbringen kann.
Jetzt stellen wir uns mal vor, 4.12. ist rum, du bist gewählt. Weißt du schon heute, wie lange du das Amt gerne bekleiden würdest?
Das ist jetzt eine Frage. Wenn die Delegierten, wenn unsere Kameradinnen und Kameraden sehen, diese Angelika Schorer ist die Richtige an der Stelle, dann werde ich mir auch überlegen, dass ich, wenn dieser Zuspruch da ist, dass ich dann auch noch eine Periode antrete. Ich habe das bei der Präsidentin, bei Theo Zellner gesehen und in meiner eigenen Erfahrung. Also eine Periode im Bayerischen Landtag dauert 5 Jahre und ich weiß, wenn man beginnt und dann Projekte in Angriff nimmt, wie lange manches auch dauert. Ich kenne das aus der Erfahrung als Kreisrätin, 6 Jahre die Periode, was man anschiebt. Also in 4 Jahren kann man vieles anfangen, kann aber bestimmt nicht das umsetzen, was man sich vorstellt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn der Zuspruch auch groß ist, dass ich noch eine Periode dann mache, um die Dinge dann auch weiter voranzubringen.
Etwas, was auch im Verband immer wieder, wenn man mit Leuten spricht, Thema ist, ist, du bist ja aktive Politikerin. Und die Frage, die dann immer aufkommt, ist eben, geht es überhaupt zusammen, Politikerin und neutrale Rotkreuzlerin? Und wenn es zusammengeht, wie kannst du die Hüte trennen zwischen der Politikerin Angelika Schorer und der Rotkreuzpräsidentin?
In knapp 20 Jahren habe ich das Kraft im BRK. Und wenn man an die Vizepräsidenten denkt, da waren einige. Jetzt, wenn man nur an meine Partei denkt, auch in anderen Parteien hatten wir Vizepräsidenten, die waren gleichzeitig auch Landtagsabgeordnete. Das war jetzt nicht die Besonderheit, sondern das haben wir immer wieder gehabt. Und jetzt sage ich meinen Bezirksvorstand, da haben wir verschiedene Parteien im Bezirksvorstand, die hier in der Kommunalpolitik, in anderen Bereichen Verantwortung getragen haben. Und die Zusammenarbeit, da ging es nicht um die Partei. Da ging es nicht um den Hut, was man sonst auch tut, sondern da ging es um unsere Themen. Und ich glaube, das habe ich gezeigt und habe ich auch bewiesen, dass ich das absolut trennen kann. Und dass das für mich nicht das Thema ist.
Was willst du denn in den 4 Jahren Amtszeit erreichen?
Ja, ich habe schon einige Vorstellungen. Ich habe mir natürlich einige Gedanken gemacht und du hast vorhin unseren Bericht angesprochen in unserer Zeitung. Die sind ja nicht nur auf mich zugekommen, sondern die kennen die Arbeit und kennen meinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Und da habe ich natürlich einiges aufgezählt. Und das würde ich jetzt einfach auch noch einmal nennen, was ich da herausfordere. Wir haben ja schon drüber gesprochen, was ich auch so sehe, wo ich mich einbringen möchte. Aber konkreter kann ich natürlich auch noch werden. Und ich nehme jetzt den wichtigen Punkt für mich raus. Die Zusammenarbeit in den Gemeinschaften untereinander und das Ehrenamt und das Hauptamt. Und dass man hier in der Zukunft noch mehr dran arbeitet, dass da eine Gemeinsamkeit auch da ist.
Was stellst du dir da vor, konkret, irgendeine Idee?
Ich stelle mir jetzt zum Beispiel auch vor, in der Aus- und Fortbildung, dass man mehr Angebote auch macht, in den Kreisverbänden, in Bezirksverbänden, und da kann man auf dem Landesvorstand auch so etwas tun als Präsidentin. Ich stelle mir auch vor, auf solide Beine auch in der Zukunft das zu stellen. Unser Dauerthema, wie kann der Landesverband dann auch finanziert werden? Das heißt, wenn wir Aufgabenaufbau im Landesverband haben, dann wird es nicht nur besprochen, sondern durchdiskutiert. Wie notwendig sind Aufgaben, die wir aufbauen, und wie werden sie von den Verbänden dann angenommen? Was wollen die Kreisverbände? Ich sehe da schon einiges, was dann noch notwendig ist, was auch gewollt ist. Wir werden jetzt auch was beschließen.
Zum Beispiel?
Ich nehme jetzt mal einen Punkt raus. Zum Beispiel sehe ich nicht überall, es funktioniert ja teilweise sehr gut, mehr Angebote an Buchungsangeboten über den Landesverband. Dann haben wir das Thema Ausreichung eigener Darlehen im Verband. Das ist eine Herausforderung. Wie gestaltet man das? Jetzt nehme ich noch was raus, was wir dann auch in der Zukunft nur intensiver, wie vermarkten wir uns auch besser? Da können wir, sage ich es einfach mal, wir tun viel Gutes und viele Verbände können das so nach außen transportieren, aber ich glaube, da müssen wir in der Zukunft auch noch besser werden, tue Gutes und rede darüber. In welchen Medien, ich bin ja nicht Präsidentin, sondern ich will es ja erst werden, dann werden wir sehen, was kann man noch tun, mehr in der Öffentlichkeit zu stehen mit dem, was wir auch tun. Weil so können wir auch wieder junge Kräfte gewinnen, wenn wir auch deutlich machen, was wir tun und immer wieder drüber reden. Und da stelle ich mir schon einiges vor und da kann man auch viel tun. Da können wir auch mit vielen Persönlichkeiten außerhalb des BRKs sicher in der Öffentlichkeit noch öfters und mehr auftreten. Jetzt hindert uns natürlich die Pandemie, aber es wird wieder anders werden.
Hast du dich schon mal mit Engagementforschung beschäftigt?
Mit
Engagementforschung?
Das ist jetzt eine Frage.
Wenn nicht, warum nicht?
Also vielleicht nennen wir das in Schwaben anders. Wir haben eine Stelle, Qualitätsmanagement im Ehrenamt zum Beispiel. Ich denke, das ist vielleicht der andere Ausdruck dafür. Ob das Engagementforschung, jetzt sage ich einmal, wir beschäftigen uns seit Jahren, erst haben wir uns für das DRK damit beschäftigt. Wie kann man das Ehrenamt, was kann man noch mehr fürs Ehrenamt tun? Und das sehe ich eigentlich auch. Unter dem Aspekt haben wir das ja auch beleuchtet über Jahre. Und das machen wir jetzt erst ein Jahr, sondern wir haben es ja auch für einen Gesamtverband in Bayern dann einige Zeit dann auch versucht, nach vorne zu bringen. Es gelingt, aber es gelingt nicht in allen Teilen. Und das ist auch richtig, dass man sich Ziele setzt und da sich weiter voranbringt. Ich würde es auch als Engagementforschung in unserem Verband bezeichnen. Natürlich, da gibt es wieder einen Professor dazu, da gibt es wieder einen Studiengang. Natürlich, man kann alles ausbauen. Aber ich glaube, innerverbandlich haben wir da schon einiges getan. Und da dürfen wir halt jetzt stehen bleiben.
Wie stellst du dir denn die Zusammenarbeit mit den VizepräsidentInnen vor?
Ich habe jetzt in vielen Positionen Stellvertreter gehabt. Mit denen konnte ich nicht nur zusammenarbeiten, sondern das habe ich auch gemacht. Und als Vorsitzende oder als Präsidentin in diesem Amt jetzt kann man nicht alle und sollte auch nicht alle Aufgaben selber bewältigen. Ich kann mir Zusammenarbeit mit den bisherigen sehr gut vorstellen. Die kenne ich nicht nur alle, sondern mit denen habe ich in allen Bereichen zusammengearbeitet. Ich nenne jetzt die Brigitte Meier, ich nenne den Paul Wengert. Da kann ich mir Arbeit sehr gut vorstellen. Aber jeden in seinem Aufgabenbereich, das muss man auch sehen. Und dann am Ende was zusammenfügen und der Präsident ist der Präsident oder die Präsidentin und dann gibt es Stellvertreter. Eine wichtige Aufgabe, die der Präsident oder die Präsidentin in keinem Fall ausüben kann, ist das Thema Revisionsausschuss. Sondern man braucht dann auf der Ebene Betrachtungsweise, Kontrolle. Das sage ich jetzt ganz klar. Es gibt ein paar Dinge, No-Go, was der Präsident nicht machen sollte, auch wenn es die Satzung dann auch erlauben würde. Ich sage es jetzt. Und unsere Frau Meier, die ich seit Jahren kenne und schätze, die macht eine sehr gute Arbeit im Sozialbereich. Und es ist egal, welcher Präsident dann gewählt wird oder Präsidentin, alle Aufgaben auf sich zu vereinen, das ist nicht gut, sondern die Vielfalt macht es aus. Aber ich habe auch klare Vorstellungen, was ich dann auch selber mache.
Du bist ja dann als Präsidentin quasi nochmal eine Ebene im Verband hochgerutscht. Der Abstand zur Basis wird etwas größer. Wie stellst du denn sicher, dass du den Anschluss und den Kontakt zur Basis trotzdem nicht verlierst?
Ich habe den jetzt in Schwaben nicht verloren zu meinem Heimatkreisverband und zur Basis. Und jetzt komme ich trotzdem nochmal aufs Politische. Wenn man mit den Menschen vor Ort jetzt spricht und die nicht zu ihnen kommen, auch jetzt in der schwierigen Zeit, dann verlieren sie den Kontakt und dann werden sie auch nicht mehr gewählt. Also von daher sehe ich das ganz genauso. Ich gehe davon aus, dass nach wie vor viele, viele auch kommen werden und mir hoffentlich, jetzt sage ich, ich will nicht nur Positives hören, sondern konstruktiv mir dann auch Ansätze bringen werden. Und so findet es auch bisher statt. Und wenn man das nicht mehr hat und den Kontakt nicht mehr hat, dann kann man keine gute Arbeit machen, auch nicht im Ehrenamt. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Nachdem ich nicht unbekannt bin, wird es da viele Kontakte geben. Also da habe ich jetzt wirklich keine Angst. Und nicht nur aus Schwaben, sondern auch aus den anderen Regierungsbezirken, weil da über Jahre so viele Kontakte auch gewachsen sind, dass die dann schon schnell mal zum Hörer oder was weiß ich greifen und sich dann auch melden werden.
Jetzt lass uns mal zum Roten Kreuz allgemein kommen, mit einer Einstiegsfrage, die so ein bisschen fiktiv ist, weil es so wahrscheinlich in der Realität nicht vorkommt. Aber mal angenommen, es steht eine Person vor dir, die das Rote Kreuz gar nicht kennt. Wie würdest du erklären, was das Bayerische Rote Kreuz ist und was es macht?
Die das Rote Kreuz gar nicht kennt.
Ja.
Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
Deswegen sage ich ja fiktives Beispiel.
Genau, fiktives Beispiel. Ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich denke, jeder muss unser Rotes Kreuz kennen. Also spätestens jetzt in der Pandemie glaube ich, dass es so gut wie keine Menschen gibt, die unser Rotes Kreuz nicht mehr kennen. Das Testzentrum wird so gut wie jeder schon irgendwann einmal dann auch erlebt haben. Jetzt nehme ich einmal die vielen Landkreise, wo sie auch bestehen und den Kontakt auch. Den Rettungsdienst, wo wir in vielen, vielen Kreisen dann auch hier ausüben, den braucht hoffentlich niemand, aber den kennt jeder, wenn er die Not dann auch hat.
Genau, aber jetzt nehmen wir mal wirklich einen Menschen, den stellen wir uns jetzt einfach vor, der das Rote Kreuz nicht kennt. Wie würdest du dieser Person das Rote Kreuz erklären?
Ja, ich würde ihm mal unsere Aufgaben, die wir ausfüllen, unsere 5 Gemeinschaften, das wäre das Nächste erklären, dann würde ich mir den anschauen, wie alt er ist, ob er vielleicht irgendwo reinpasst, also so mache ich das immer, auch in anderen Bereichen, und würde ihn schon gleich mal erklären, wo er sich dann bei uns nicht nur melden kann, sondern wie er auch mitarbeiten könnte mit seinen Fähigkeiten zum Beispiel. Den würde ich nicht gleich sofort, da würde ich mir auch Zeit nehmen, weil das ist, dann wäre ich natürlich, dem würde ich sagen, also dass mich das absolut überrascht, warum er noch nie was vom Bayerischen Roten Kreuz gehört hat. Das wäre wahrscheinlich
nah an Unverschämtheit.
Nein, glaube ich, das kommt immer darauf an, wie man das sagt. Also ich habe schon viele Momente in anderen Bereichen gehabt und dann kommt so der Aha-Effekt und am Ende, ja, da könnte man doch was tun. Und da glaube ich schon, dass man überzeugen kann.
Ja. Okay. Und was glaubst du, ist der Unterschied jetzt, es gibt ja auch andere Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel die Johanniter Malteser, den ASB. Was ist für dich oder was unterscheidet für dich das Rote Kreuz von solchen ähnlichen oder anderen Organisationen?
Ja, jetzt haben wir die DLRG vergessen. Ist egal.
Wir müssen ja nicht alle nennen.
die machen in ihrem Aufgabenbereich sicher auch eine gute Arbeit. Aber was mich unterscheidet, die Vielfalt. Die Vielfalt, die wir haben, das haben die anderen Organisationen nicht. Und die haben auch nicht diese Fähigkeit, was mich dann auch begeistert, in Großschadenslagen, in der Verantwortung, diese Aufgaben auch zu übernehmen, sondern dass bei uns dann alle zusammenarbeiten, um etwas zu bewältigen. Die können wir immer, diese kleineren Hilfsorganisationen können in bestimmten Bereichen mittätig sein. Und ich glaube, das zeichnet uns schon aus. Und wenn ich dann deinen Podcast dann anschaue, die 7 guten Gründe, also da glaube ich, da gibt es genügend, was man da reinhören kann, was uns auszeichnet. Das heißt aber nicht, dass man den Einsatz der Organisationen schmälern sollte, sondern wenn wir hier auch in manchen Bereichen nicht zusammenarbeiten, dann gelingt eine gute Versorgungslage in Bayern nicht, das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja in vielen Bereichen dann immer wieder Gespräche, wenn es um Gesetzesvorlagen geht, dass man dann gute Kontakte mit den anderen Gemeinschaften hat. Oder bei Verhandlungen, ja, sage ich einmal beim Rettungsdienst, dass wir auch das Geld bekommen, da müssen wir uns auch einig sein, wo geht man vor. Und nur wenn man gemeinsam dann vorgeht, dann kann man auch in den Verhandlungen was erreichen. In der Qualität, sprich, ich nehme jetzt mal auch wieder einen Rettungsdienst, da ist es auch ein wichtiges Thema, dass man mit den anderen Kontakte pflegt und auch einen gewissen Standard dann für alle einfordert. Ja, ich glaube, das sind schon einige Punkte, die wichtig sind und die ich jetzt einfach auch so sehe.
Mit welchen gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen müssen wir uns im Roten Kreuz intensiver beschäftigen?
Starke Fragen. Gesellschaftliche Herausforderung. Als gesellschaftliche Herausforderung sehe ich in erster Linie, dass wir nicht so groß weniger gewinnen können in der Gesellschaft im Ehrenamt. Das war vor Jahren besser, dass da etwas Müdigkeit eingetreten ist, sich ehrenamtlich vor allem in Führungspositionen zu engagieren. Das wird eine Herausforderung werden. Ich sehe das, ob das bei der Musik ist, beim Sportverein. Ja, ich bin Mitglied, das ist ganz gut. Ich komme, wann ich will. Das ist eine Veränderung in der Gesellschaft und in der Einstellung zum Ehrenamt. Aber das muss jetzt nicht so sein. Ich habe jetzt sogar den Eindruck, nach der Pandemie sind wieder viele begeistert, wenn sie mehr Kontakte haben, wenn sie sich in Vereinen, Verbänden, zum Beispiel in unserem Verband, einbringen. Und jetzt, wenn man unseren Verband anschaut, glaube ich nicht, dass es so, also es hat sich nichts verändert, sondern das Engagement ist eher noch größer. Und die Vielfalt, die hat sich jetzt noch viel mehr an den Fähigkeiten zeigt in dem Ganzen, was, also das hat mich immer wieder begeistert, was da alles auch da ist. Da geht schon, nehme ich mal das Organisationstalent raus. Also das war einfach ganz, ganz toll, was da geleistet worden ist. Aber das darf man nicht negieren, sondern da muss man nach wie vor genau drauf schauen, diese Entwicklung in der Gesellschaft. Und wenn ich jetzt die ganz junge Generation wieder schaue, also die noch nicht 18 sind, so ist es jetzt, da gibt es auch schon wieder welche, die da gerne dabei sind, die vielleicht jetzt so anders von zu Hause geprägt sind. Es ändert sich immer wieder mal. Mhm. Und muss ich das einfach noch ansprechen?
Gerne.
Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, was sind denn also Zukunftsaufgaben? Und da gehört natürlich auch dazu, ja, unsere Leistungen, unsere Zusammenarbeit, unsere Gemeinschaft noch mehr herauszustellen in der Öffentlichkeit. Und dann ist mir es auch zu bange. Jeder Fußballclub macht es, also warum sollten wir nicht noch mehr tun?
Wie siehst du die Rollenverteilung zwischen Ehren- und Hauptamt?
Die Rollenverteilung zwischen Ehren- und Hauptamt. Wir sprechen von einem Ehrenamt in unseren Gemeinschaften, von der Unterstützung. Wenn wir besondere Situationen haben, sprechen wir vom Ehrenamt. Auch die Begeisterung, wir haben ja auch welche im Ehrenamt, die sind im Hauptamt aktiv. Das darf man auch nicht vergessen, die dann zusätzlich einfach auch noch was einbringen, diese Begeisterten, die ihre Fähigkeiten da noch einbringen. Und das Hauptamt, das darf man nicht allein in einem Bereich Hauptamt sehen, es sind große Unterschiede. Ich brauche in einem Seniorenheim Pflegekräfte, die immer im Hauptamt sind. Ich brauche in einer Krankenpflegeschule, die wir auch zum Beispiel hatten, dann brauche ich hauptamtlich Angestellte. Ich brauche im Rettungsdienst einen Rettungsdienstleiter, der dann am Hauptamt tätig ist. Und dann habe ich noch andere Aufgaben als BRK unsere Kindergärten, die wir betreiben, da geht's nicht ohne Hauptamt, da braucht man gar nicht drüber reden. Und dann sehe ich noch ein anderes Hauptamt, wo unterstützt für das Ehrenamt. Und ich glaube, über das reden wir jetzt eigentlich. Und da gibt es immer was zu verbessern. Also jetzt nehme ich jetzt mal auch wieder unsere Notfallsanitäterschule, die wir in anderen Bereichen auch haben. Ja, ohne Hauptamt gar keine Chance. Aber Input vom Ehrenamt, wie könnte man manche Dinge, auch wenn man einen Lehrplan hat, wie könnte man manches noch besser einbringen? Wie können wir die Ehrenamtlichen, die dann auch einmal im Sanitätsdienst, im Rettungsdienst sind, wie kann man dann Aus- und Fort- und Weiterbildung auch machen? Also da muss eine enge Verzahnung auch sein. Also so sehe ich diesen Teil des Ehrenamtes. Wir sprechen einfach und da einfach vom Hauptamt. Ich glaube, das muss man enorm trennen. Und man muss auch Hauptamt, jetzt nehme ich auch einmal in den Geschäft stellen. Ohne die Zuarbeit von vielen geht es nicht. Aber die dürfen nie vergessen, dass das Ehrenamt unsere Stütze ist und unsere wichtige Funktion. Sonst wären wir nicht dieses BRK, was wir jetzt sind. Und das muss man vielleicht immer wieder und immer wieder nicht nur erwähnen, sondern beleben und etwas dran tun. Und jetzt muss ich hier zugeben, ich habe Menschen erlebt im Hauptamt, die waren nicht nur begeistert für unsere Sache. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema. Die müssen begeistert sein und müssen auch wissen, es geht nur in dem Zusammenhalt.
Jetzt ist ja das Bayerische Rote Kreuz auch ein großer Arbeitgeber in Bayern. Haben wir denn als Rotes Kreuz auch wegen unserer Grundsätze eine besondere soziale Verantwortung für die bei uns arbeitenden MitarbeiterInnen?
Diese soziale Verantwortung, die nehmen wir auch wahr. Jetzt nehme ich wieder mal in der Pflege, nehme ich mal den Pflegebereich raus. Ich könnte auch andere jetzt nennen. Für uns war diese Verantwortung immer, dass wir nach Tarif zahlen. Es gibt viele private, jetzt hat sich ja einiges geändert, jetzt bin ich ja schon sehr lange dabei, aber da hat man gar nicht dran gedacht, nach Tarif zu zahlen. Sondern da meine ich schon, Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern hatten wir und haben wir auch. Das heißt aber nicht, dass man nichts verbessern kann.
Ich hätte da ein paar konkrete Vorschläge und bin gespannt, wie du darauf reagierst.
Ich hätte schon auch noch was dazu sagen wollen, aber das passt.
Genau, vielleicht passt es ja dazu. Und zwar, ich war ja selber im Rettungsdienst tätig, eine kurze Zeit hauptberuflich, aber dann lange nebenberuflich und habe noch Kontakt zu Leuten, die eben jetzt noch Rettungsdienst fahren, beruflich, hauptberuflich. Und wenn ich mir den Rettungsdienst anschaue und die Pflegeberufe, die wir im Roten Kreuz haben, dann ist ja da noch, kommt noch eine Besonderheit zu den belastenden Arbeitssituationen an sich ja noch dazu, dass sie auch noch Schichtdienst fahren müssen, was körperlich, psychisch und so weiter sehr belastend ist. Das auf der einen Seite, wir haben andere soziale Berufe, die bestimmt auch nicht ohne sind, also wenn ich zum Beispiel an Kindertagesstätten denke, ambulante Pflege, solche Themen. Wäre es was, und da kommt vielleicht auch so ein bisschen deine politische Erfahrung dazu, wäre es nicht was zum Beispiel zu sagen, ähnlich wie bei Feuerwehr- und Polizeibeamtinnen, dass wir unsere Schichtdienstarbeitenden schon mit 60 in Rente schicken? Das wäre die eine Idee. Und die andere Idee wäre zu sagen, wir reduzieren die Wochenarbeitszeit für Menschen, die im Schichtdienst sind, damit sie mehr Zeit zur Regeneration haben. Das wären jetzt so zwei Ideen, die mir in den Sinn kommen. Wie findest du die?
Ja, also bei der Polizei hat es ja auch andere Hintergründe. Der muss ja so und so viele Jahre, muss der unbedingt im Schichtdienst, im vollen Schichtdienst sein und rund um die Uhr. Das können wir jetzt, nehme ich mal, in der Pflege haben wir das nicht überall. Also da haben wir nicht, dann gibt es einen Nachtdienst, also nicht rund um die Uhr, jetzt sage ich mal 40 Jahre. Man muss es, ich war auch 10 Jahre im Innenausschuss mit aktiv, unter anderem auch für den Bereich Rettungsdienstgesetz, aber auch die Vielfalt und die der Berufe dann und welche Anforderungen die haben. Man darf das jetzt zum Beispiel 1:1 vergleichen und bei der Feuerwehr ist das wieder ganz was anderes. Wir haben ganz wenig Berufsfeuerwehren und da haben wir auch eine andere Situation wie bei der Polizei. Und die haben auch nicht, dass die alle dann in Ruhestand mit 60 gehen können. Das muss man einfach auch sehen.
Okay, losgelöst aber, von den beiden
aber jetzt,
Berufsgruppen.
Aber jetzt will ich einfach auch zu unseren Themen kommen. Die Belastung, ich habe jetzt den Eindruck, es bewegt sich in den Köpfen von vielen etwas, die Verantwortung tragen, was da hier auch geleistet wird. Da wird sich auch in der Zukunft, dass man Menschen findet, die das auch machen, müssen sich Änderungen ergeben. Und die können wir nicht in Bayern allein bewältigen, sondern da braucht man da auch auf der Bundesebene das DRK. Und da müssen wir genau, also jetzt bin ich nämlich an dem Punkt, die Aufgabe einer Präsidentin ist ja nicht nur in Bayern irgendwas zu tun, sondern auch auf der anderen Ebene, jetzt nehme ich mal steuerlich, ich könnte jetzt vieles aufzählen, das können wir nur in Berlin mit dem Gesamtverband dann auch hier voranbringen. Und das ist auch eine Aufgabe, die man dann nicht nur lösen muss, sondern wo man lange mit dicken Brettern bohren muss, wo man da etwas tut, um Erfolg zu haben. Und ich stelle mir eine Aufgabe und eine Zusammenarbeit mit unserer DRK-Präsidentin sehr gut vor. Ich kenne sie schon sehr lange und ich denke, da kann man auch vieles in der Zukunft tun. Sie macht ja jetzt schon, hat schon viele Anläufe genommen, ist auch Schritte weiterkommen. Aber diese Bundesebene, die braucht natürlich viel Atem, viel Einsatz, viel Kraft. Und da werden das die Themen auch sein.
Aber ich höre raus, also du hast ja schon gesagt, genau, wir haben einen Tarifvertrag und zahlen nach Tarif. Aber ich höre jetzt raus, du hast jetzt nichts gegen neue Ideen und neue Wege, quasi um die Arbeitsbedingungen unserer vor allem der Schichtarbeiterinnen oder auch der, die im sozialen Berufen bei uns sind, eben weiter zu verbessern.
Wenn man stehen bleibt, dann ist man falsch an der Stelle. Man muss immer in die Zukunft gerichtet auch die Herausforderungen annehmen. Und das sind Herausforderungen, die ich nicht nur sehe, sondern Gott sei Dank sehen es mittlerweile mehr. Und dann geht es dann weiter. Wir müssen ja dann auch verhandeln, dass wir für unsere Rettungsdienstleistenden hier andere Entgelte bekommen. Und das wird eine Herausforderung natürlich mit den Kassen. Und das muss man da nicht nur einbringen, da muss man hartnäckig sein. Da ist der Präsident und die Präsidentin natürlich nicht an erster Stelle, aber man muss das einfordern. Und das sehe ich schon so. Und jetzt haben wir zwar nur den Rettungsdienstbereich rausgenommen, weil du hier diese Kenntnis hast, dieses Wissen, diese Erfahrung, diese jahrelange schon, aber da gibt es ja andere Bereiche auch. Die Pflege ist das Gleiche. Ich möchte jetzt nicht alle zum Thema Kindergarten, das Dauerthema, was wir hier in Bayern auch haben, Verbesserung, dann den Stellenschlüssel, die Kindbetreuung. Also da gibt es ganz vieles. Und stehen bleiben darf man nie, sonst ist man an der falschen Stelle.
Wie siehst du denn den Stellenwert von Transparenz und Partizipation für ehrenamtliches Engagement? Wir können es auch auftrennen. Einerseits Transparenz, welche Bedeutung hat die vielleicht für ehrenamtliches Engagement aus deiner Perspektive?
Welche Bedeutung hat das Ehrenamt aus meiner Perspektive?
Nein, welche Bedeutung hat Transparenz oder welchen Stellenwert hat Transparenz für dich im Kontext ehrenamtliches Engagement?
Ich habe den Eindruck, wir sind schon transparent, aber man kann auch besser werden. Also mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Und das ist ein großer Unterschied, die Transparenz. Ich kenne Kreisverbände, da macht man wenig Transparenz in dem Sinn, was kriegt die eine Gemeinschaft mehr, die andere weniger. Jetzt sage ich es mal so. Und wo es gut funktioniert, findet diese Transparenz statt. Und darum funktioniert es ja auch, dass man ganz klar sagt und klare Trennlinien hat, wie ist der Einsatz in dem Kreisverband für diese Gemeinschaften, fürs Ehrenamt. Und das wird in der Zukunft sich nicht ändern. Wenn die Transparenz da ist, wird sie funktionieren. Ob man da intensiver bei jedem dann anklopfen muss, dass er mehr tut, da kann man einfach nur ein Vorbild auf der Landesebene sein. So sehe ich das Ganze. Und es finden ja genügend Konferenzen, Videokonferenzen auch mit den Kreisgeschäftsführern statt und Treffen. Und das findet ja jetzt schon statt. Und ich glaube, da muss man das halt immer wieder deutlich machen. Das muss in den Köpfen ganz oben drunter sein und dann wird es auch gelingen. Aber jetzt schau mal unseren Idealverband in Bayern, unser Bayerisches Rotes Kreuz aus. Diese Vielfalt, diese vielen Menschen, dass das immer menschelt und nicht immer alles funktioniert. Also da brauchen wir uns gar nichts vormachen.
Das ist ja eine Binsenwahrheit.
Das sehe ich in meinem Landkreis. 140.000 Einwohner, da gibt es immer was. Und irgendwo in einer Gemeinde oder in einer Stadt, wo man denkt, ja, woanders funktioniert alles. Und man macht selber auch nichts anderes. Oder die Vorgaben sind nicht anders. Das sind die Herausforderungen.
Und der zweite Part der Frage war ja, welchen Stellenwert hat Partizipation für dich für ehrenamtliches Engagement?
Ganz ehrlich, ich kann jetzt nichts dazu sagen.
Okay. Vielleicht anders gefragt, wie wichtig ist es für dich, dass sich Ehrenamtliche in Gremien engagieren oder in anderer Weise den Verband mitgestalten können?
Ja, davon leben wir. Davon leben wir. Also allein das, ohne das wäre es nicht möglich. Das ist ja auch die Kunst unseres Verbandes. Darum hat sich ja das Bayerische Rote Kreuz so lange gehalten. Darum sind wir ja auf diesem Stand, wo wir jetzt sind. Also ich kenne es erstens nicht anders und ich möchte es auch nicht anders.
Okay. Jetzt einen thematischen Schwung zu einem neuen Thema. Digitalisierung. Auf die Uhr bitte nicht schauen, die geht, glaube ich, nämlich nicht oder nicht richtig. Ah, die stimmt mittlerweile, das ist
aber
schön.
Aber das müssen wir ja rausschneiden, oder?
Bei den letzten Gesprächen stand sie nämlich. Deswegen
gut, dass, also bei mir läuft die Uhr noch richtig.
Ja, das ist, in also Schwaben das, läuft die Uhr noch richtig, sehr schön. Genau, also jetzt wäre quasi meine nächste Frage, wir machen einen kleinen Sprung zu einem anderen Themenkomplex gedanklich, und zwar, wie schätzt du den Stand der Digitalisierung im Roten Kreuz ein?
Tja, da muss ich erstmal durchschnaufen, das Thema Digitalisierung. Als wir Digitalisierung angefangen haben bei der Bayerischen Polizei, war ich noch in diesem Ausschuss. Ich habe das alles miterlebt, wie die Schwierigkeiten sind. Und da sind wir noch lange am Ende, sage ich jetzt einfach auch in unserem Bereich. Es gibt, also wir haben unsere integrierten Leitstellen. Und wenn ich denke, die Geburtsfehler, so muss ich das vielleicht einmal nennen, was da hier auch stattgefunden hat, da sind wir Gott sei Dank raus. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht weiterentwickeln müssen. Wir sehen es jetzt wieder, gerade eben in Schwaben und auch in anderen Regierungsbezirken, dass die Notfallnummer nicht zu erreichen war. Jetzt sage ich es einfach einmal so, das sind noch viele Dinge, die man voranbringen muss. Oder jetzt den Amoklauf in München vor einigen Jahren, als dann alle Kanäle, egal was, zu war, man hat daraus gelernt. Und man hat auch gerade bei der Polizei und im Rettungsdienst versucht, andere Sequenzen, andere Bereiche dann zu schalten, wenn so eine Situation eintritt, dass nicht alles überlastet ist. Und von daher, Digitalisierung wird das Thema nicht nur der Zukunft in anderen Bereichen sein, sondern auch bei uns.
Also so ein ständiges Begleitthema eigentlich.
Ja, ich glaube, eine riesige Herausforderung. Und vorhin hast du mir angesprochen, Bayerische Landeszentrale für Medien, auch da sind es Herausforderungen. In welche Bereiche gehen wir rein? Ich habe es jetzt in der Pandemie gesehen, das Thema Streaming war das Dauerthema, hier auch Sequenzen freizuschalten für bestimmte Bereiche. Und so sehe ich es auch im BRK. Das brauchen wir, also da darf man sich nicht davon loslösen. Und was das ganz große Thema für mich auch sein wird, das Thema Digitalisierung, die Sicherheit. Also, dass wir hier nicht ein sicheres System haben, sondern die Datensicherheit auch in dem Ganzen. Also ich glaube, das ist auch eine riesige Herausforderung. Wie kann man das auch in der Zukunft bewältigen?
Wieder ein kleiner Sprung zum Thema Verbandsfinanzierung. Du hast das vorher schon ein bisschen anklingen lassen. Siehst du da Reformbedarf und wenn ja, welchen?
Das kommt jetzt immer darauf an, was man unter Reform versteht. Große Reformen, ich habe ja einiges hinter mir. Wenn ich denke, als ich vor 16 Jahren in den Landesvorstand gekommen bin, war ich etwas überrascht über die Finanzen des Gesamtverbandes. Es war notwendig, dass man hier ganz klare Schritte vor 16 Jahren gemacht hat. Das muss ich ganz deutlich sagen. Und wir sind auf einem guten Weg in dem Bereich. Wir haben viel getan. Ich möchte jetzt gar nichts nennen, den Altlastenfonds. Was waren das für Herausforderungen? Das heißt aber nicht, dass man da nie am Ende ist, weil wir wissen heute, wie sich unsere Geschäftsfelder entwickeln, wie sich die Kreisverbände, das sind die Aufgaben, die wir auch haben. Da muss man dranbleiben. Und wenn wir genau in den Themen nicht vorne mit dabei bleiben, haben wir ein Finanzierungsproblem im Gesamtverband und natürlich auch in der Landesgeschäftsstelle. Das muss man so sehen. Und darum sage ich, die Aufgabe ist herausfordern und nicht einfach nur als Präsidentin dahin zu sitzen und denken, jetzt bin ich Präsidentin. So sehe ich das nicht.
Aber du hast jetzt quasi, also du siehst, dass da schon auch Aufgaben auf dich warten würden, aber du hast jetzt nicht irgendwie einen fertigen Plan und sagst, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2, das ist Schritt 3, sondern
Also jetzt müssen wir erstmal gewählt werden. Das ist der erste Schritt. Und dann hoffe ich, dass ich dann auch die Präsidentin bin. Dann ist der zweite Schritt, wer wird Vizepräsidentin oder Vizepräsident? Und diese zwei Vergaben. Und dann wählen wir den gesamten Landesvorstand. Und dann gibt eine Präsidentin vielleicht einiges an Themen vor. Aber am Ende muss sie alle mitnehmen. Und heute zu sagen, das mache ich, ich glaube, das wäre nicht redlich. Sondern ich habe klare Vorstellungen. Ich weiß auch, was im nächsten Jahr dann auch schon einiges bevorsteht. Das haben wir ja auch teilweise nicht nur entschieden, sondern wurde auch besprochen in verschiedenen Konferenzen. Es gibt das Thema Zukunft des BIHKs, wo wir hier viele Konferenzen auch in Schwaben geführt haben. Das sind Punkte, da muss man dran arbeiten. Also bei uns waren sie sehr gut angenommen. Da waren viele, viele aus der Basis dabei. Da muss man einiges auch mit anpacken. Aber heute zu sagen, der Plan A schaut so aus, da muss man die Verantwortlichen, die dann gewählt sind, erst einmal zusammennehmen und müssen wir uns auch besprechen und in der Umsetzung das dann auch gestalten.
Jetzt ist ja so ein konkreter Plan vielleicht das eine. Das andere wäre ja zu sagen, du hast bestimmte Ziele oder Vorstellungen, also was zum Beispiel eine Verbandsfinanzierung erfüllen muss, damit sie in deinen Augen redlich ist oder anständig ist oder auch zukunftsfähig ist. Hast du da eine Idee oder schon irgendwie einen Punkt, wo du sagst, das muss auf jeden Fall als Zielvorgabe quasi erreicht werden?
Also du hast jetzt vorhin ein paar Punkte erwähnt. Das Thema Digitalisierung, das Thema Außenwirkung, wie stehen wir als BIHK, das Thema Jugendförderung, wir haben noch einiges andere, das Thema, wie steht auch in der Zukunft der Rettungsdienst. Jetzt nehme ich all das mal raus. Das sind Aufgaben, die uns erfüllen werden, aber da müssen wir auch ganz deutlich sagen, es wird nicht nur so sein, ich nehme jetzt mal unsere Hausnotrufstelle. Da wurde jetzt vor kurzem beschlossen, von den Geschäftsführern in erster Linie, man macht eine Medienaktion für die Hausnotrufzentralen. Aber das kam von unten, die Anregung kam vom Präsidenten, die kam vom Landesgeschäftsführer, die kam vom Team von oben. Aber am Ende muss man die anderen mitnehmen, weil die müssen ja mitfinanzieren. Und so wird es jetzt viele Dinge geben, wo wir dann durchdiskutieren müssen, wo kann dann auch Unterstützung herkommen und wie wird es dann am Ende finanziert. Das war jetzt bloß das eine Beispiel, weil das gar ganz aktuell ist. In der Landesversammlung ist das Thema Finanzwirtschaftsordnung ein Thema. Das wird das nächste sein. Wie füllen wir das aus? Wer unter welchen Bedingungen kann in unserem Gesamtverband innerverbandlich dann Kredite erhalten? Also das wird da zum Beispiel eine konkrete, die schon steht, wo ich mich auch schon intensiv dazu geäußert habe im Landesvorstand. Das wird die Herausforderung in Kürze sein, wenn die Präsidentin dann gewählt ist. Also das nehme ich jetzt bloß einmal so raus, aber sonst gibt es ja noch einiges.
Jetzt wieder so ein bisschen der Vergleich zu anderen Organisationen. Das Rote Kreuz wirkt manchmal gegenüber kleineren Organisationen als schwerfällig oder wenig innovativ. Siehst du das auch so und was könnte helfen?
Die Frage ist ja nicht das erste Mal jetzt an mich gestellt, sondern die habe ich auch von der Basis schon mehrmals so gehört. Ich sehe es jetzt nicht so, dass wir so schwerfällig sind, sondern wir gestalten ja vor Ort. Vor Ort haben wir unsere Gemeinschaften, haben wir unsere Kreisverbände und da sind wir eigentlich auf dem gleichen Niveau wie andere. Ich möchte jetzt halt die anderen Hilfsorganisationen als Beispiel nennen. Da sind wir ja genauso aufgestellt und da wird auch viel getan. Aber da glaube ich, dass wir so schwerfällig sind. Ich erlebe es jetzt nicht so, dass da so große Schwerfälligkeit ist, sondern die wollen auch ihr Können, ihr Wissen zeigen und das machen sie auch. Es kommt immer darauf an, wie sieht man den Gesamtverband? Und da kann man jetzt sagen, und man will auch nicht, und das möchte ich auch in der Zukunft überall in jeden Kreisverband einwirken, sondern ich muss das ja als Ganzes sehen und als Ganzes nach außen auch definieren. Und da geht es vielleicht unter den Gliederungen, dass man hier noch mehr tun kann. Und jetzt komme ich wieder auf mein Dauerthema. Deswegen glaube ich auch nach wie vor und bin überzeugt, dass wir unsere Bezirke brauchen. Weil in der großen Ebene mit unseren vielen Mitgliedern kann das allein der Landesverband gar nicht gestalten.
Jetzt so eine Frage auch zu der Einbindung des Roten Kreuzes in Bayern in die nationale, aber auch in die internationale Arbeit. Welchen Beitrag leistet denn das Bayerische Rote Kreuz auf nationaler und internationaler Ebene? Sind wir Teil der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung?
Also die Frage stellt sich doch gar nicht, wir sind es. Und wir haben immer diese Aufgaben erfüllt, wenn man in die, ja, in unsere jahrzehntelange bewährte Arbeit erschaut, nicht nur jetzt, wo ich denken kann, sondern der Forscher über 100 Jahre. Also da denke ich, haben wir das immer wieder bewiesen. Und wenn man unseren Landesverband, unser Bayerisches Rotes Kreuz anschaut, dann kann man einfach einmal vergleichen, was haben die anderen Bundesländer erstens an Mitgliedern, an Aufgaben, an Besonderheiten zu bieten und. Da haben wir uns über die Jahre nicht nur weiterentwickelt, sondern wir sind die in der Größe schon allein der Verband, wo andere gar nicht hinkommen, was mich auch sehr stolz macht, das muss ich jetzt auch mal sagen, das macht mich schon stolz. Und jetzt nehme ich einfach mal einen Punkt raus in Schwaben, wo ich selber dann immer wieder erlebt habe, im Kreisverband Augsburg-Land, wo man hier dann zum Beispiel zu einer Wasseraufbereitung im Ausland immer ein Team hatten, das dann schnell bereit war, unterwegs zu sein auf der ganzen Welt. Ich nehme jetzt bloß einen Punkt raus, weil man halt so viel Vielfalt, was da auch geleistet wird. Oder jetzt in ganz Bayern, da haben wir gleich, war ganz klar, man wird sofort auch im Rheinland oder in NRW bei der Starkregenereignisse werden wir sofort Einsatzzüge schicken. Und also es ist das zweite internationale, aber in Deutschland, da glaube ich, da haben wir schon was gezeigt. Was man vielleicht nur verbessern kann, das wird sich zeigen, wo dann unsere Herausforderungen sind. Aber da bin ich der Meinung, da können wir international nicht allein als Bayerisches Rotes Kreuz tätig werden. Das haben wir immer mit dem DRK zusammen gemacht und haben mit dem DRK zusammen auch Wege gesucht. Man darf auch nicht vergessen, dass das alles auch viel Geld kostet. Und es gibt nicht nur begeisterte Sponsoren, sondern das muss man auch dann regeln und muss auch schauen, wie kann man das in der Zukunft noch weiter ausbauen.
Wo steht deiner Meinung nach das Rote Kreuz in 10 Jahren?
Meiner Meinung nach nicht, sondern meiner, ja, ich sage jetzt mal meinen Wünschen und meinen Zukunftsvoraussetzungen, wo ich denke, da muss man etwas dran arbeiten. Ich sehe unseren Idealverband in der Bedeutung noch mehr nach vorne. Entweder wir bewegen uns nach vorne oder wir werden manche Aufgaben nicht mehr bewältigen können. Darum glaube ich eben, dass das viel Arbeit ist. Und ich sehe uns nach wie vor in einer bedeutenden Rolle, nicht nur in Deutschland, sondern international. Da haben wir sehr hohe Anerkennung. Also jetzt in Schwaben habe ich ja auch immer wieder versucht, gerade mit dem österreichischen Roten Kreuz Kontakte zu haben. Und da können wir uns schon messen. Und von daher wird es eine Herausforderung sein, diese Bedeutung nicht nur zu halten, sondern noch zu verbessern. International, die Zukunft von uns, da ist mir es eigentlich nicht bange, sage ich ganz ehrlich.
Dann lass uns mal zu den Fragen der HörerInnen kommen. Ich habe ja, wie du weißt, im Vorfeld den HörerInnen die Möglichkeit gegeben, Fragen einzureichen. Da gab es welche, die gesagt haben, ja, du kannst meinen Namen nennen, aber bitte nur den Vornamen. Es gab auch welche, die da mutiger waren, noch ein Stück weit und gesagt haben, der Nachname ist auch kein Problem. Deswegen gibt es jetzt von mehreren HörerInnen Fragen und ich sage immer dazu, wer die gestellt hat. Die Jasmin möchte als erstes von dir wissen, was sind neben dem BRK ihre Hobbys?
Die Hobbys sind nicht allzu groß. Die Hobbys sind dann viel in der Natur zu sein, Bergwandern und vor allem Fahrradfahren. Wir haben eine wunderbare Natur im Allgäu und von daher, das ist das, was ich mache. Ich lese viel, nach wie vor. Ich verschlinge Bücher und sind immer wieder Gelegenheiten.
Ihre zweite Frage, wir haben vorhin schon so eine ähnliche gehabt, aber ich stelle sie hier der Vollständigkeit halber nochmal. Mit welchen Argumenten begegnen Sie der Entwicklung, dass zunehmend mehr Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler keine ParteipolitikerInnen an BRK-Spitzenpositionen wünschen? Also da schwingt natürlich eine Behauptung mit, weil ich weiß nicht, wie viele des Rotkreuzler das so sehen, aber genau, was wäre da deine Antwort?
Das kann ich nicht beurteilen, wie viele das sind im Gesamtverband. Zu meiner Person gab es diese Vorbehalte nicht, sonst wäre ich nicht mit 2 Gegenstimmen jetzt in Schwaben wieder gewählt worden. Also es heißt fast 100%, wenn man es dann umrechnet. Ich habe das nicht erlebt, sondern ich habe es erlebt, dass das Wissen hier auch gefragt war. Und wenn es notwendig war, habe ich es eingesetzt. Und wenn es nicht notwendig war, habe ich das auch zur Kenntnis genommen. Und von daher kann ich das jetzt nicht so bestätigen. Aber wenn das so ist, dann wird sich das auch zeigen. Wenn das die Mehrheit ist, dann werde ich ja nicht gewählt. Ich hoffe, dass es nicht so ist, weil ich das gezeigt habe, dass ich neutral bin. Und dass ich für mich entschieden habe, ich will mich hier einbringen im Verband und ich will hier für unser BRK was erreichen.
Die dritte Frage von Jasmin lautet, wie viel Zeit können Sie in der Woche für das angestrebte Ehrenamt aufbringen, neben Job, Familie, anderen Ämtern, Aufgaben, Freizeit, Urlaub?
Die Beantwortung kann ich so nicht geben, weil wir haben sitzungsfreie Wochen, wir haben die Ferienwochen. Da kann ich viel mehr Zeit einbringen, aber es gibt auch einmal eine Woche, wo ich 3 Sitzungstage habe. Also deswegen muss man es im Gesamten sehen und deswegen kann man im Gesamten sehen, dass ich dann schon sehr viel Zeit auch einbringen kann.
Jetzt kommen von der Jasmin noch 2 Fragen, die letztendlich, die würde ich so ein bisschen als Schulfragen bezeichnen. Die erste lautet, wann war die Schlacht von Solferino?
Da muss ich jetzt erstmal nachdenken, dass ich eine richtige Antwort gebe. Vielleicht haben die anderen auch so nachgedacht, aber sie hatten mir schon einen Tipp. Und du hast mir so ungefähr einen Tipp gegeben um die Zeit von König Ludwig. Und wenn man zurückrechnet, wird es 1859 dann auch gewesen sein.
Genau, und Ihre Nachfrage lautet, welche Parallelen sehen Sie zwischen damals und heute?
Das wird sie nie verändern. Die Schlacht von Solferino hat den Ausschlag gegeben, dass man helfen muss und über Grenzen hinweg hier, wenn Kriege dann aus sind, Hilfeleistung, egal in welchem Lager dann die Soldaten waren, Hilfestellung zu geben. Wenn man dir auf der Welt die Kriege anschaut, gibt es ja nicht nur das deutsche Rote Kreuz, sondern internationale Rote Kreuz, das dann in allen Lagen auch hier Hilfe leistet. Und so viel Unterschiede sind zu damals geheute. Die Hilfe wird man immer brauchen. Und Gott sei Dank, diese internationalen Grundsätze, die dann auch bestehen, dass die Hilfeleistung auch geschehen kann, dass den Helfern, dass die dann auch in gewissermaßen auch gesichert sind.
Also Jasmins letzte Frage lautet, wie lauten die 7 Rotkreuz-Grundsätze? Und dann als Nachfrage, welcher ist für Sie der wichtigste und warum?
Also ich ende mit dem Wichtigsten für mich. Die Universalität, also da denke ich mir immer, ja, okay, wir sind für alles da. Die Einheit, die Freiwilligkeit, die wir dringend brauchen. Die Unabhängigkeit, was immer wieder ein Thema ist und das bei uns auch sehr hoch eingeschätzt wird. Die Neutralität und jetzt komme ich dann zu den Punkten Unparteilichkeit, was ich immer gemacht habe, was ich in meinen Jahren, fast 20 Jahren im BRK, für ganz einen wichtigen Punkt auch zu meiner Person gesehen habe. Und für mich ist die Menschlichkeit eigentlich das Wichtigste, weil sonst funktioniert das nicht. Wenn man den wichtigsten Punkt Menschlichkeit nicht ganz oben anstellt, kann man die anderen auch nicht umsetzen.
Mhm. Nikolas Stamu fragt, wie und wo soll der Verband in 5 Jahren stehen?
Wie und wo? Der Gesamtverband.
Nehme ich an.
Wo soll der Gesamtverband stehen? Das Erste sehe ich und hoffe und wünsche das für uns und daran werde ich auch arbeiten, dass wir wieder Jugendliche begeistern, dass wir dann auch so, wie wir es jetzt auch haben, die Jugendlichen hier dann mit dabei haben. Das Zweite ist, dass wir diesen Stellenwert, den wir jetzt in der Bevölkerung, in der Gesellschaft haben, nach wie vor nicht nur halten können, sondern unsere Bedeutung noch einmal deutlicher machen können. Und das Dritte würde ich sehen, dass wir auch uns finanziell auf sichere Füße im Verband insgesamt auch stellen, um dem Ehrenamt auch Unterstützung zu geben und es auch zu leisten können. Also das, denke ich, sind ganz wichtige Punkte. Jetzt könnte man aber weitermachen, da könnte man bis 20 aufzählen. Aber 3 Punkte würde ich jetzt gerne dem Herrn zur Antwort geben.
Genau, Nikola Stamu hat eine zweite Frage auch noch eingereicht. Ich denke, da reicht es wahrscheinlich, wenn du 3 Stichpunkte nennst, weil wir vorhin schon einige von den Themen aufgegriffen haben. Ich wollte bloß die Fragen von den HörerInnen quasi 1:1 stellen. Deswegen, die zweite Frage von ihm lautet, die 3 wichtigsten Herausforderungen, die der Landesverband Bayern in den kommenden Jahren bewerkstelligen muss.
Die würde ich jetzt nicht wiederholen und 3 Punkte auch nicht, sondern jetzt, nachdem so ein langes Podcast hier besteht, hoffe ich doch, dass er reinhört.
Okay, machen wir es so. Seine dritte Frage lautet, was ist Ihrer Ansicht nach im BHK gerade unser größtes Problem?
Jetzt soll ich hier Gewichtung vornehmen. Ich sehe nicht nur Probleme, ich sehe die Herausforderungen. Die habe ich auch schon benannt. Ich sehe jetzt nicht ein ganz, ganz großes Problem. Das muss ich jetzt ehrlich so sagen. Wo ich denke, morgen geht unser BHK zugrunde. Dieses große Problem sehe ich jetzt nicht.
Franz Bachmann fragt, wie finden Sie es oder wie fänden Sie es, wenn sich das Bayerische Rote Kreuz in DRK, Landesverband Bayern, umbenennen würde, sodass es wie alle anderen 18 Landesverbände auch DRK statt BRK hieße?
Also das finde ich nicht gut. Da bin ich viel zu patriotisch, sondern unser Alleinstellungsmerkmal allein mit BRK, Bayerisches Rotes Kreuz, hat sich nicht nur bewährt, sondern wir haben unsere eigenen Eigenständigkeiten. Wir sind auch anders aufgestellt. Wir haben eine Körperschaft und haben nicht die Strukturen wie andere Landesverbände. Das muss man einfach aussehen. Und von der Größe her und von allem dürfen wir dieses Selbstbewusstsein haben. Also aus meiner Sicht und solange ich Präsidentin bin, wird es keine Umbenennung geben.
Okay, ein klares Statement. Seine zweite Frage lautet, waren Sie schon mal in einem Rotkreuzmuseum?
Ja.
Und die Nachfrage lautet, wie finden Sie es, das Wissen um die Geschichte des Roten Kreuzes in Deutschland zu bewahren?
Wenn man die Geschichte nicht kennt, das möchte ich jetzt gerne zur Antwort geben, dann kann man auch die Zukunft nicht gestalten, weil aus dieser Geschichte muss man lernen. Die erste Frage war ja von Jasmin zum Thema Solferino. Man muss diese Entwicklung und diese Geschichte immer wieder leben. Ich nehme jetzt mal, natürlich war ich in Heidenschau, habe mir das nicht nur angeschaut. Das ist modern aufgebaut, vielleicht muss man auch andere Strukturen, aber wir haben ja auch in Schwaben ein kleines Rotkreuzmuseum. Und wo von den Ehrenamtlichen mit viel Liebe Details gesammelt worden sind, um das zu verstehen, die Entwicklung des BRKs, mit welchen furchtbar kleinen Hilfsmitteln die ausgestattet waren, um die 1800er Jahre. Also da denkt man, wie konnten die mit bloßen Händen eigentlich helfen? Da muss man einfach dankbar sein, wie sich die Geschichte entwickelt hat und vielleicht aus dem mitnehmen, aus dieser Geschichte, auch in der Zukunft sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist der Hintergrund des Ganzen und das ist auch die Intention, warum man ein Kreuzmuseum dann auch in dem Sinne so pflegt und immer wieder nicht nur den BRK-Lern anbietet. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Nicht nur unseren eigenen Leuten, sondern auch anderen, die die Geschichte dann mitleben und vielleicht noch mehr Begeisterung für unsere Arbeit auch bekommen.
Franz Bachmann hat auch noch eine dritte, und das ist nicht die letzte von ihm, Frage eingereicht. Und zwar, wie stehen Sie zu einem Unvereinbarkeitsbeschluss für das BHK, um zum Beispiel bekennende Reichsbürger und Angehörige anderer Bewegungen und Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, von der Mitgliedschaft im BHK auszuschließen?
Das Bayerische Verfassungsschutzgericht hat eine besondere Stellung. Das steht über den Richtern, über den Gerichten und hat in der Abwägung hohe Bedeutung, wer dann auch hier ja nicht nur in den Bereichen ist, sondern aktiv ist, wie die Aktivitäten sind und ob der Verfassungsschutz hier in Bayern die Beobachtung hat. Das kommt nicht allzu häufig vor, aber es kommt vor. Und wenn diese Beobachtung ist, dann gibt es ganz triftige Gründe. Wir sind in einer Demokratie. Da wird es genau beobachtet, ob die ihre Aufgabe auch richtig ausfüllen. Und von daher muss man das genau beobachten und muss auch die Konsequenzen daraus ziehen. Wir haben Bewegungen in Bayern, die sind für unsere Gesellschaft, sage ich, gefährlich. Es gibt einen Bayerischen Verfassungsschutzbericht, wo viele aufgelistet sind, der jedes Jahr hier auch gegeben wird. Und das, denke ich, ist nicht mit unseren Grundsätzen, manche Strömungen, die dann hier sind, vereinbar. Und da muss man Konsequenzen auch ziehen. Aber im Moment, muss ich jetzt sagen, kann ich niemand nennen. Das muss man beobachten. Das wird man von Jahr zu Jahr nicht nur tun, sondern intensiv beobachten. Es ist leider vieles in Bewegung geraten in der Pandemie. mit wenigen Kontakten. Und da, glaube ich, muss man das Auge auch in der Zukunft drauf haben.
Die nächste Frage vom Franz passt natürlich insofern gut, weil du ja eine Bezirksvorsitzende bist. Und er fragt, die Verbandsstufe Bezirksverband gibt es nur noch in den Landesverbänden Bayern und Rheinland-Pfalz. Wie stehen Sie dazu, die Bezirksverbände im BAK aufzulösen, sodass die Kreisverbände direkt dem Landesverband angehören?
Das ist eine schöne Frage. Vielleicht kennt der Franz mich auch, das wäre schön. Dann weiß er, dass ich eine Kämpferin bin, dass die Bezirksverbände auch diese Bedeutung haben. Und ich nehme jetzt einmal unsere Bezirksverbände in Bayern insgesamt. Jeder hat seine Aufgabe. Manche haben eigene Geschäftsfelder und nicht. Das ist Gott sei Dank so, dass das dann auch mit den Kreisverbänden im Einvernehmen dann auch geregelt wird, welche Geschäftsfelder übernimmt dann der Bezirksverband. Aber insgesamt gibt der Bezirksverband, so ist es zumindest bei uns in Schwaben, ich habe das jetzt auch in anderen kennengelernt, dann geben die auch für Hilfestellung. Und für mich sind sie nach wie vor wichtig, auch als Präsidentin, wenn ich gewählt werde, sehe ich das genauso, dass sie hohe Bedeutung haben und natürlich viel Bündelungsaufgaben übernehmen können.
Jetzt kommt eine Frage, mit der wir uns heute auch schon mehrfach beschäftigt hatten, aber wie gesagt, bei den HörerInnen Fragen, die wollte ich nicht einfach so rausnehmen, deswegen nochmal hier genauso vorgelesen, wie er sie eingereicht hat. Wie kann die verbandlich und gesetzlich vorgeschriebene Unabhängigkeit des Bayerischen Roten Kreuzes gewahrt werden, wenn viele hohe Ämter im BAK von aktiven und ehemaligen PolitikerInnen besetzt wird?
Die kann damit gewährt werden, dass man ganz klar und deutlich dann als Präsidentin diese Aufgaben nach außen zeigt, dass man dann unparteilich ist, dass man neutral ist. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass viele das genau anschauen werden und sicherlich, wenn das nicht so wäre, dann auch ihre Dinge dann nach außen äußern. Ich stehe dafür, dass ich das neutral mache, wie ich es bis in den vergangenen Jahren, ich möchte jetzt seit Jahrzehnten, aber es sind schon fast Jahrzehnte, gemacht habe. Und dafür stehe ich und dafür setze ich mich auch ein.
Und Franz, letzte Frage lautet, welchen Reform- oder Anpassungsbedarf sehen Sie in den nächsten 10 Jahren für das BAK?
Also ich sehe Herausforderungen. Welche Reformen? Das muss sich zeigen, wenn man jetzt den Zukunftsprozess angeschaut hat, durch alle Kreisverbände und wenn ich in den Bezirken schaue, da war generell eine große Anteilnahme, da war viel Bewegung drin, dann habe ich nicht erkennen können, wir haben ja das alles zusammengefasst in Bayern, was dann insgesamt zu kommen ist, das war auch für das Ehrenamt zugänglich, also jeder konnte das auch lesen, da habe ich nicht heraussehen können, dass wir die ganz, ganz große Reform hier im Bayerischen Roten Kreuz brauchen. Und ich sehe nicht diese Reform, wo vor vielen Jahren zur Diskussion war, dass wir zum Beispiel das Thema Körperschaft, dass man da wieder Zweifel dran hat und das ändert. Das sind Einzelne, die vielleicht immer wieder dran denken, aber die große Masse unserer Mitglieder, unserer Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen sehen das nicht so.
Und die letzte Frage von einem Zuhörer kommt von Paul Polüfka. Der könnte dir ja auch schon begegnet sein in deiner bisherigen Rotkreuzarbeit. Der ist Kreisgeschäftsführer und wie er in der Selbstbeschreibung schreibt, eines notleidenden Kreisverbandes. Und er fragt, wo Sie die wirtschaftlichen Herausforderungen des BAK in der nahen Zukunft, also ab 2022, sehen.
Ich kenne Paul Polüfka über viele Jahre. Das hast du sehr...
Ich habe es mir gedacht.
Ja. Also es wäre doch schlecht, wenn eine Schwebe nicht über den Tellerrand rausschaut und andere nicht kennen würde. Aber es ist nicht nur so, dass ich Paul Polüfka kenne, ich kenne auch in anderen Regierungsbezirken einige und das ist das Gute. Die schwierige Lage der Kreisverbände. So, ich habe in Schwaben einen schwierigen Kreisverband. Wir werden jetzt eine Lösung, als Bezirksverband habe ich eine verbandsauflösliche Funktion. Das ist das eine, was in unserer Satzung auch steht, wo wir auch als Bezirksverband schauen müssen, dass diese Verbände wieder in ein gutes Fahrwasser kommen. Aber ohne Geschäftsfelder, ohne einträgliche Geschäftsfelder, wird sich auch kein Kreisverband sanieren können. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich will jetzt keinen Namen von unserem Kreisverband nennen, Es hängt natürlich immer an Personen, aber jetzt nehme ich mal meinen Kreisverband. Wir haben 6 Heime im Landkreis Ostallgäu. Wir haben auch noch andere Herausforderungen und Aufgaben. Und es ist natürlich eine riesige Herausforderung für einen Kreisgeschäftsführer, für diese ehrenamtliche Mannschaft, Entscheidungen zu treffen. Und die sind sehr wohl überlegt, dann auch zu treffen. Also solange ich dabei war, haben wir auch Seniorenheim gebaut. Das sind Abwägungen ohne Ende, wie führen wir das Ganze in die Zukunft. Und da ist eine große Verantwortung natürlich im Kreisverband, sage ich jetzt mal, und die Unterstützung vom Bezirk. Aber jetzt nehme ich einmal die Seniorenheime. Ja, da braucht es auf der politischen Ebene auch in der Zukunft, dass auch die Gelder nicht nur fließen, sondern dass das auch so vergütet wird, dass die Qualität gehalten wird. Im Rettungsdienst haben wir genau das Gleiche. Das habe ich aber heute schon mehrmals erwähnt, darum möchte ich auch nicht mehr darauf eingehen. Das sind die gleichen Herausforderungen. Aber in erster Linie muss ich auch vor Ort Entscheidungen treffen, dass ich in eine gute Zukunft auch gehe.
Dann komme ich jetzt zu meinen letzten 3 Fragen. Und zwar die erste lautet: Was hast du im Roten Kreuz gelernt?
Ich habe gelernt, dass man die eigenen Ansprüche auch zurückstellt, dass man nur im Team wirklich was bewegen kann. Und ich habe gelernt, dass es Begeisterte gibt, die für viele, viele Vorbilder sein können. Und das muss man immer wieder herausstellen. Ich habe zum Beispiel bei uns den Tag des Ehrenamtes am 1. Dezember immer sehr hoch gehalten. Und ich glaube, das muss man aus der Zusammenarbeit nicht nur lernen. Und das war für mich von großer Bedeutung.
Meine 2. Abschlussfrage lautet: Welchen Tipp hast du für junge oder neue Mitglieder im Roten Kreuz?
Nehmt einfach Schnupperwochen, und wenn ihr unsere Begeisterten kennenlernt, dann werdet ihr in der Zukunft auch dabei sein. Trotz anderen Hobbys, trotz anderem, das lässt euch nicht mehr los, unser BRK, und vor allem, was hier dann nicht nur gemacht wird, sondern was wir für gesellschaftliche Bedeutung haben. Schaut's rein und vor allem schaut's in allen Gemeinschaften, was hier gemacht wird, und dann findet ihr sicher Aufgabe. Und das wäre schön, wenn das auch dazu beitragen würde.
Und meine letzte Frage ist nicht ganz uneigennützig. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du am 4.12. gewählt wirst. Kommst du dann mal wieder im Podcast vorbei, zum Beispiel nach den ersten 100 Tagen?
Das würde ich gerne machen. Gut. Das ist eine klare Zusage.
Sehr schön.
Dann nehme ich aber die Vizepräsidenten mit gleich.
Können wir gerne machen.
Wenn, dann müssen wir das im Team. Also nacheinander natürlich, ja, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das machen wir dann in der Mannschaft, und das wäre schön.
Gut, dann an dieser Stelle vielen Dank für deine Bereitschaft, in meinen Podcast zu kommen. Und vielen Dank, Angelika Schorer.
Ich danke auch und hoffe, dass ich viele Fragen beantworten konnte. Vor allem auch die Hörerfragen, Hörerinnenfragen. Und natürlich wäre es für mich schön, wenn ich eine Zustimmung bekommen würde am 4. Dezember. Und ich würde mich auf diese Herausforderung freuen und würde sie auch in der Zukunft sehr gerne bewältigen. Ihre Angelika Schorer, hoffentlich auch am 4. Dezember sind Sie mit dabei.
So, das war's schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gerne anderen davon. Oder auch mir. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dürft ihr es natürlich auch weitersagen. Dann würde ich mich allerdings auch über eine Rückmeldung freuen. Denn eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik für diesen Podcast sind herzlich willkommen. Also ran an die Tasten, Mails an brklv@insohr.de oder @insohr bei Twitter oder bei Facebook. Bis zum nächsten Mal.